Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Hey, ja klar, hatten wir doch gesagt. Statt wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Gut, Lars.
Gute Kai.
Wie geht's dir?
Mittlerweile wieder ganz gut. Ich hatte ein bisschen Erkältung. Wie geht's dir?
Ja, wir hatten es ja alle irgendwie, ne? Ich hatte jetzt immer noch ein bisschen am Husten und Nase immer noch ein bisschen zu, aber jetzt so nach fast 2 Wochen der Krankheit, sowohl bei Frau, Kind als auch bei mir, geht es so langsam wieder bergauf, ja,
zu einer Krankheitswelle. Wir sind endlich in der Lage, wieder aufzunehmen.
Ja, war lange, lange ist es her, dass wir aufgenommen haben, aber ich muss sagen, ich habe heute richtig, richtig Lust, über das Spiel zu reden, was wir heute durchleuchten werden. Ich habe mir ganz schön viele Notizen gemacht, und freue mich auf die Folge. Und vielleicht willst du mal sagen, Lars, worum geht's heute?
Ja, wir behandeln heute ein Dickschiff.
Da ist es wieder.
Ja, aber diesmal tatsächlich im wörtlichen Sinn schon fast. Es geht um schlafende Götter. Und ja, da bietet sich natürlich jetzt ein Haufen Potenzial für Kontroversen. Und ja, vielleicht auch unter unseren Zuhörern. Ich bin da sehr gespannt, wie so das Feedback und die Rückmeldungen sein werden. Aber ja, vielleicht fangen wir einfach mal, wie wir es immer machen, mit ein paar Fakten zum Spiel an. Also, der Name, wie gesagt, Schlafende Götter. Es ist ein kooperatives Sandbox-Kampagnenspiel. Und jetzt könnte man noch weitermachen. Man könnte noch ein Atlas spielen, ein Abenteuerspiel. Weil es halt nicht so richtig zu greifen ist. Man kann vieles darüber sagen und da kommen wir auch noch dazu, wie wir das so bewerten. Es gibt verschiedene Kampagnendurchläufe, die man macht, um das Spiel an sich durchzuspielen. Ein Kampagnendurchlauf ist ein bisschen grob gefasst, sagt man so 12 bis 20 Stunden. Und das Erscheinungsjahr 2021, damit ist es eines unserer neuesten Spiele mit Descent, das auch aus demselben Jahr ist. Der Publisher ist Red Raven Games. Der deutsche Vertrieb, das erfolgt über den Schwerkraft Verlag. Die Spielerzahl, die wird mit 1 bis 4 Personen angegeben. Die Community, die sagt so 1 bis 3 Spieler. Und die Bestangabe ist so 2 Spieler. Das ist ja auch das, was wir gemacht haben. Das ist so die Erfahrung, über die wir reden können.
Ja, da kommen wir ja vielleicht später auch nochmal drauf, wenn es auch darum geht, für wen ist das Spiel was und wie fanden wir das zu zweit zu spielen.
Es wird auf jeden Fall Teil von unserer Bewertung
sein.
Genau,
auf jeden Fall.
Was wir so zu der Spielerzahl, wie wir das finden. Spieldauer ist fantastisch, wird halt mit 60 bis 1200 Minuten angegeben, was halt dann diese 20 Stunden sind. Ich denke, 20 Stunden für einen Kampagnendurchlauf, es kommt immer darauf an, was man macht, wie ausführlich man das alles spielt, wie tief man reingeht, wie detailverliebt man das spielt oder wie man durchrushen will. Man kann das tatsächlich in einer großen Bandbreite auch spielen. Ich finde, 1 Stunde halte ich für...
Also ich glaube halt, sie wollen halt sagen, mit der 1 Stunde, dass du halt 1 Stunde spielen kannst und dann das Spiel speichern kannst. Ne? Es gibt ja durchaus einen Mechanismus, dass man das Spiel halt speichert, indem man halt es entweder auf dem Tisch halt liegen lässt, so wie wir es halt gemacht haben, oder dass du halt das dir in die verschiedenen Boxen einsortierst und dann einfach wieder so aufbaust und so. Und ja, im Prinzip kannst du es 5 Minuten spielen und dann speichern. Aber ich denke, mindestens mal 60 Minuten, eher 90 bis 120, finde ich, sollte man schon gespielt haben, um auch so ein bisschen die Story dann halt zu genießen.
Ja, aber mit der Bandbreite ist es halt tatsächlich so beides. Es kann ein Abendspiel sein und es kann aber auch so ein Wochenendspiel sein. Also es bietet an der Stelle tatsächlich die Möglichkeit für alles.
Ja.
Und die Altersangabe wird mit 13 plus angegeben. Die Community sagt 10 plus. Es ist, also da bin ich zwiegespalten. Also ich kann verstehen, dass man es mit einem aufgeweckten 10-Jährigen, wenn man sich die Zeit nimmt, mit dem reinzufinden, dass man es dann spielen kann. Aber ich finde 10 schon knackig, oder was findest du?
Ja, gerade weil es auch doch einiges an fiddeligen Regeln hat, die, glaube ich, für so kleinere Kinder im jüngeren Alter noch relativ schwierig sind zu verstehen. Ja, ich denke schon, dass es geht mit jemandem, der halt das Spiel schon mal durchgespielt hat oder zumindest einen Kampagnendurchlauf hinter sich hat, Aber da kommen wir ja dann, und ich will nicht schon wieder sagen, da kommen wir später schon mal wieder drauf, aber prinzipiell ist das halt so eine Grundsatzfrage, was das Spiel eigentlich sein will, ne? Und ja, das ist ja dann auch schon mal Spoiler dann für später, wenn wir über die Mechanismen drin, den Spielablauf reden. Das wird eine Grundsatzfrage sein, die mich zumindest beschäftigt hat, als wir das Spiel gespielt haben.
Ja, diese 10 plus, ich kann sie halt insofern verstehen, dass wir nicht, wie wir es vielleicht bei Eldritch hatten, dass du so Horrorelemente hast, dass du dieses gruselige Element drin hast. Das hast du halt nicht. Es ist ein deutlich freundlicheres Spiel als Eldritch.
Prinzipiell gebe ich dir da recht, aber auch da, ich will jetzt nicht spoilern, aber teilweise sind halt die Texte schon so geschrieben, so ja, Gemetzel hier und ne, so Gemetzel da. Da fand ich schon dann teilweise, und deswegen halt, was will das Spiel sein, ne? Fand ich schon teilweise die Texte so ein bisschen schwierig für 10-Jährige, ehrlich gesagt.
Ja, das mag sein. Ja. Aber es wird sich kein 10-Jähriger in Schlafprobleme kriegen und Albträumen behaftet aufwachen bei dem Spiel.
Ich denke, prinzipiell kann man das schon mit einem 10-Jährigen oder mit einer 10-Jährigen spielen, aber man muss vielleicht dann so ein bisschen drauf achten, wenn halt ein Erwachsener die Texte liest, dass es halt, ja, da teilweise Wörter gibt, Mord und Totschlag, keine Ahnung, Gemetzel, ja, dass man das halt so ein bisschen, das ein bisschen rausnimmt halt.
Ja, okay, da bin ich bei dir.
Ja.
Board Game Geek Rating, das Komplexitätsrating, eine 3,25. Und damit, ja, so ziemlich in einer Riege mit Spielen wie Eldritch. Da muss ich ein bisschen durchatmen, tiefer atmen. Ich weiß nicht, ob ich das gerechtfertigt finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
was hättest du gesagt, eher höher oder eher niedriger?
Ich hätte es schon eher niedriger gestuft, muss ich sagen. Okay. Ich weiß, du findest es von Mechaniken her teilweise sehr fiddelig, aber ich finde es halt in dem Ablauf an sich, wenn man im Spiel drin ist. Also wir kommen noch drauf, der Einstieg, das ist eine Sache für sich. Aber wenn man in dem Spiel drin ist, der reine Rundenablauf, der reine Ablauf des Spiels ist jetzt nicht so komplex, finde ich. Man kann vieles tun, das ist auf der anderen Seite halt so ein Punkt. Aber ich finde es jetzt von den Mechaniken nicht so komplex.
Ja, aber es gibt halt unglaublich viele kleine Regeln, die du im Kampf, bei der Fortbewegung, in den Quests berücksichtigen musst. Deswegen,
ja, das stimmt schon.
Ich finde es schon okay und ich finde persönlich, wir hatten ja vor der Folge eben schon mal kurz drüber gesprochen, ich finde es nicht unbedingt ein einsteigerfreundliches Spiel.
Da bin ich komplett bei dir.
Also, wo ich mitgehen würde, wäre, ne, so wie wir es jetzt hatten, ich hatte ja schon mal so knapp 10 Stunden das Spiel angespielt, bevor wir es dann angefangen haben und resettet haben. Und da war es für dich natürlich einfacher reinzukommen, weil ich halt schon die Regeln kannte, auch wenn es schon eine Weile her ist. Ich habe irgendwie das Gefühl,
ja, ich bin einfach nur sehr schlau, was das angeht. Ich warte, bis du die Spiele gespielt hast und dann komme ich easy rein.
Ne, aber wenn du halt jemanden hast, der dich halt reinführt und halt schon mal die Regeln gelesen hat und schon mal gespielt hat, dann glaube ich schon, dass es der Einstieg sehr einfach sein kann. Aber wenn du halt, ne, ich erinnere mich noch, als ich mit Pia damals das Spiel angefangen habe zu spielen, wir haben ewig gebraucht, um reinzukommen. Allein dieses Tutorial zu spielen hat Ewigkeiten gedauert. Und deswegen würde ich schon mitgehen. Ich finde, wie gesagt, das ist kein einsteigerfreundliches Spiel. Deswegen würde ich bei 3,25 schon mitgehen. Ja.
Okay.
Ja, also vom Rating her, also vom Boardgame Geek Rating, sind wir hier bei einer 8,2 von 10. Und belegt damit tatsächlich einen Rang 59 unter den All-Time-Favorite-Games auf Boardgame Geek, was schon
bemerkenswert.
Schon eine Leistung ist für so ein Spiel. Kommen wir ja dann später noch mal so ein bisschen drauf, ob wir das gerechtfertigt finden. Prinzipiell, ne, wenn ich jetzt so meine Sicht der Dinge sage, würde ich sagen, wenn ich es vergleiche mit den Spielen, die wir bisher auch so durchgegangen sind, Galaxy Defenders, Machina Arcana, auch Descent, muss ich wirklich sagen, ich hätte es vielleicht eher sogar ein bisschen niedriger noch gesehen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr beliebtes Spiel, was gut ankommt. Es macht viele Sachen anders als andere Spiele, weswegen es dann doch auch mit Sicherheit auch so einen hohen Platz verdient hat. Wie gesagt, ob wir das dann so gerechtfertigt finden,
da werden wir auf jeden Fall ein paar Worte zu verlieren. Auf jeden Fall kann man sagen, dass das Rating auf absolut bemerkenswert ist. Also das ist, glaube ich, unser bestbewertetes Spiel, was wir bislang behandeln.
Richtig, ja.
Und deswegen wird es auch kontroverse Meinungen zu unserem Podcast an der Stelle geben, zu unserer Folge. Das kann ich schon mal spoilern.
Ja, ich bin auch schon gespannt. Genau, was die aktuelle Verfügbarkeit angeht, ist es so, ich habe gestern, glaube ich, geguckt und war überrascht, dass es auf Amazon mittlerweile gar nicht mehr verfügbar ist aktuell.
Oh.
Die letzten Male, wenn ich bei Amazon geguckt habe, war es eigentlich immer da. Habe auch auf Fantasy-Welt, glaube ich, geguckt, da war es auch nicht verfügbar. Also tatsächlich momentan moderat gute Verfügbarkeit in Deutschland. Wo ich es gefunden habe, war bei Thalia und bei eBay, bei verschiedenen Händlern bei eBay für um die 120 Euro neu. Und man kriegt es aber auch auf dem Gebrauchtmarkt, auch mit einer mäßig guten Verfügbarkeit. Da habe ich auch mal geguckt, auf eBay Kleinanzeigen auch mal für 100 Euro. Wenn man ganz viel Glück hat, auch mal für unter 100 Euro. Aber ich glaube, ja, das ich habe auf eBay Kleinanzeigen kein Angebot gefunden. Guck immer mal wieder auf Facebook Marketplace und auch so durch die Gruppen durch. Und hatte da mal ab und zu mal eins auch für unter 100 gefunden, aber da muss man schon wirklich Glück haben.
Ja, das spricht ja zumindest dafür, dass es eine gute Fangemeinde hat, wenn man keine billigen Ramschkäufe machen kann.
Genau, und dass wenn man sich für das Spiel interessiert, dass man sich es halt auch gegebenenfalls neu kaufen kann und dann trotzdem, wenn es einem nicht gefällt, auch wieder einigermaßen teuer halt wieder verkaufen kann. Genau, bezüglich Erweiterungen gibt es zwei große Erweiterungen aktuell. Zum einen die Erweiterung Gezeiten des Untergangs. Für die ist aktuell zu haben für 55 Euro bei Fantasy Welt oder bei der Spieleoffensive. Und die zweite Erweiterung heißt Dungeons, respektive Verliese auf Deutsch, für 26 Euro ebenfalls bei Fantasy Welt oder Spieleoffensive zu erhalten. Darüber hinaus, da haben wir jetzt bei anderen Spielen noch nicht so drüber gesprochen, aber bei dem, weil ich es einfach wusste, gibt es noch eine Standalone-Fortsetzung von Schlafende Götter, die heißt Distant Skies. Die ist 2023 rausgekommen, allerdings nur auf Englisch. Und die kriegt man auch aktuell in Deutschland ganz gut, auch in englischer Sprache dann aber nur. Und ich habe gerade jetzt mitgekriegt, dass der Schwerkraft Verlag die Lokalisierung auf Deutsch machen wird und das Spiel dann dieses Jahr auch auf Deutsch rauskommen wird in 2025. Vielleicht ganz grob zur Story, das baut wohl viel auf, ich kenne es nämlich persönlich nicht, aber es baut viel auf Schlafende Götter auf den Mechaniken. Die Story ist eher so, dass man mit einem Flugzeug durch ein Portal fliegt und dann auch irgendwie in einem fernen Land irgendwo landet und dann in einer felsigen Landschaft muss man sich irgendwie durchkämpfen und muss es irgendwie schaffen, wieder durch ein Portal zu kommen, bis es sich eben schließt. Also vom Grundsatz her eine ähnliche Mechanik und so wie bei Schlafende Götter selbst.
Nur ein Flugzeug statt einem Schiff.
Genau, so kann man sagen. Flugzeugabsturz statt Schiff gestrandet. Genau, vielleicht noch als letztes den Spielaufbau, den habe, Überraschung, auch ich mal wieder gemacht.
Ja.
Und ja, es war tatsächlich für mich ein bisschen fiddelig, weil ich hatte ja schon gesagt, wir haben das Spiel schon mal 10 Stunden gespielt, ich mit einer Freundin zusammen. Und dementsprechend musste ich es komplett nochmal resetten, weil wir quasi unseren Kampagnenfortschritt gespeichert hatten. Dementsprechend musste ich die Karten wieder sortieren, die Charakter wieder aussortieren, die Karten wegsortieren. So, das war dann schon ein bisschen fiddelig alles. Aber ich sag mal so, prinzipiell kriegt man das Spiel schon ganz relativ schnell auf den Tisch. Ich habe jetzt kein Inlay dafür, aber durch die verschiedenen Kartons, die dabei sind, kriegt man es, ja, ich sag mal so in 15, 20 Minuten auf den Tisch. Wenn man es wirklich nochmal resetten muss, dann eher 30 Minuten.
Und wo du gerade den Aufbau hattest, würde ich sagen, kommen wir als nächstes, wie wir es immer machen, auf die Komponenten und gehen so ein bisschen ja, darauf ein. Und ich würde an der Stelle gerne mit dem Artwork anfangen. Und da bin ich ja auch sehr gespannt, was du sagst. soll ich vielleicht mal anfangen?
Fang du mal an, ja.
Ich muss sagen, es gefällt mir sehr. Ich finde es wirklich wunderschön gezeichnet. Ich finde, die Texte sind auch groß genug, die Drucke sind sehr schön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es trifft ja ziemlich meinen Geschmack. Also es hat so ein bisschen dieses Comichafte, was ich auch bei Descent mochte, aber es ist deutlich cleaner und also sauberer und nicht so dreckig, wie es bei Descent war. Also es trifft so echt meinen Geschmack. Und da du das Comichafte ja nicht so mochtest, Ich bin gespannt. Was sagst du denn so?
Nee, also ich muss wirklich sagen, ich glaube, also meiner Meinung nach ist das Artwork eigentlich eine der größten Stärken des Spiels.
Okay.
Also ich finde, es sieht wunderschön aus. Ich finde, es ist alles super schön designt. Die Bilder sind schön. Der Atlas ist ein Traum, wo man sich drauf bewegt. Es sieht einfach alles schön aus. Es ist alles irgendwie, sieht alles irgendwie ganz nett aus, ne? Also ich finde wirklich, dass das sich durch alle Komponenten durchzieht. Also ich finde wirklich, dass es eine große Stärke des Spiels ist.
Ja, und sie wirken auch abwechslungsreich. Also die Charakter sind alle anders gezeichnet, sind alle wirklich unterschiedlich. Der Atlas, die Felder sehen, also die einzelnen Karten sehen unterschiedlich aus. Innerhalb der Karten gibt es nicht so Gebiete, wo man sagen muss, ja, okay, da hat er jetzt viel wiederholt oder so, sondern es ist wirklich sehr viel Aufwand dahinter, es ist sehr schön gezeichnet, also es gefällt mir wirklich sehr gut.
Gebe ich dir absolut recht, ja, ich denke, eine Sache, du hast eben schon die Charaktere angesprochen, ist dir da irgendwas aufgefallen bei den Charakteren?
Oh Gott. nee.
Gar nichts? Okay. Mir ist es aufgefallen, aber okay. Vielleicht ist es auch unangebracht, das hier zu erwähnen, aber für mich bedienten die Charaktersheets eigentlich auch gewisse Klischees.
Ja, natürlich.
Also, ich fand halt, du hast halt gesehen, dass, glaube ich, der Autor versucht hat, alle möglichen Gruppen gerecht zu werden. Ne? Also du hast halt eine Frau als Kapitänin, du hast einen Mann als Koch, du hast einen Asiaten, du hast verschiedene Geschlechter, verschiedene Herkünfte und so. Es war irgendwie von jedem was dabei, habe ich so das Gefühl gehabt. Ja,
ja, das stimmt schon. Und das Ganze ist natürlich so ein schöner Kontrast, weil es ja mit der Schifffahrt eher in einem Zeitalter spielt, so 18., 19. Jahrhundert, wo das nicht unbedingt üblich war. Da hast du natürlich einen Punkt.
Ja, da komme ich halt jetzt zu dem Übergang wieder. Für mich passt es halt nicht so. Mhm. Also die Crew, und ich finde die schön designt und so, ne? Aber irgendwie hat die Crew für mich nicht zu dem Schiff und der Prämisse des Spiels gepasst. Ne?
Okay.
So, deswegen, und das ist halt für mich die Überleitung zu der Frage, die ich in der Einleitung meinen Fakten schon gestellt habe. Was will das Spiel eigentlich sein? Ne? Also guck
die
dir
Frage
mal.
Kann man an sehr vielen Stellen des Spiels
genau.
stellen.
Deswegen habe ich ja gesagt, für mich war das so einer der Schlüsselfaktoren, als wir das gespielt haben, die mich immer wieder beschäftigt haben. Und allein beim Auspacken schon, ne? Diese Box. Die Box ist ja auch super schön. Ich finde, die steht halt super geil im Regal. Aber was ist eigentlich auf der Box drauf? Eigentlich ist es ja super düster. Ne? Du hast halt diese Kreatur, die irgendwie aus dem Meer kommt mit dem Schiff und so. Und alles ist super dunkel. Und dann hast du aber irgendwie so eine Friede, Freude, Eierkuchen-Crew, die irgendwie alle Klischees bedient. Hast halt irgendwie diesen Atlas, der halt super schön designt ist. Dann hast du aber wiederum halt Monster, irgendwie, die halt mega gruselig sind.
Ja, das stimmt, ja.
Und das ist so ein bisschen so, das...
Es will alles so ein bisschen sein.
Und genau. Es weiß nicht, was es will, ist mein Eindruck.
Ja.
Ja, das ist so das, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ja, mit den Charakteren auch. Und es kommen daher nochmal so ein paar andere Sachen auch, dass ich da irgendwie fand, ich finde das Artwork klasse und ich finde es wirklich super designt, aber irgendwie habe ich halt so das Gefühl, dass es halt manchmal noch nicht so komplett durchdacht ist und da das Spiel halt einfach oft nicht weiß, was es dann doch sein will. Will es jetzt dieses Casual-Familienspiel sein und ich reise so ein bisschen durch die Welt auf dem Atlas, oder will es halt dieses Gemetzelspiel mit irgendwelchen Monstern, gruseligen Monstern sein? Ne? Da ist irgendwie für mich so ein Kontrast entstanden.
Aber da greifst du ja schon wieder ganz schön weit vor.
Das ist richtig.
Vielleicht, ich würde mal sagen, es gibt da einen Punkt, der dir immer ganz wichtig ist. Vielleicht möchtest du auf den mal eingehen. Die Charaktere, die Charakterboards, wir waren ja schon mal bei den Charakteren. Wir haben keine Double-Layer-Player-Boards.
Das ist ein Skandal. Nee, also ich finde tatsächlich hier, es gibt ja insgesamt 9 Charaktere, die man steuert. Und ja, ich finde es in Ordnung. Ja, natürlich hätte ich es gut gefunden, wenn man jetzt diese Befehlsmarker oder auch Schadensmarker oder so hätte halt irgendwie drauf platzieren können, in Form eines Double-Layer-Playerboards beispielsweise. Aber trotzdem fand ich jetzt die Charakterboards okay, einigermaßen.
Ja. Ja, ich muss sagen, für mich ist das so einer der ersten Punkte, wo ich sage, hier ärgert es mich, weil das Spiel eine Chance vertan hat. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Stellen auftauchen bei mir in der Bewertung, weil du hast eine wunderschöne Zeichnung und dann sind das halt so Pappteile, die da liegen. Es ist wirklich, das ist so dieses, es ist akzeptabel, aber es ist nicht beeindruckend. Und das ist so eine Bewertung, die du heute noch häufiger wahrscheinlich von mir hören wirst. Weil es hätte auch niemanden umgebracht, wenn da halt ein paar Vertiefungen gewesen wären, wo man Tokens reintun kann. Es hätte niemanden umgebracht, wenn selbst ein Rädchen dran gewesen wäre. Wenn irgendwas gewesen wäre, was es aufregender macht. So wird es halt direkt langweiliger. Und das ist auch bei diesem Schiff, das ist ja auch ein Teil von diesem Ganzen. Du hast ein Schiff, das ist wunderschön gezeichnet, das ist so aufgebaut, es hat verschiedene Ebenen. Und da muss man Dinge drauf platzieren, aber dann fehlt halt so ein bisschen das, wo man die hintut.
Ja, ich habe tatsächlich bei dem Schiff, finde ich, dass es halt zweckgebunden ist. Ne?
Ja.
Und das, finde ich, macht es eigentlich ganz gut, dass es wirklich in einer schönen visuellen Darstellung, die halt aufzeigt, welche Phasen das Spiel hat und wie der Rundenablauf immer wieder abläuft und so. Das fand ich schon gut. Also ich muss sagen, beim Schiff würde ich da jetzt bei dir tatsächlich nicht mitgehen. Da hat mir jetzt, ich fand es super schön gezeichnet und ich fand es gut, dass man halt sowohl halt sein Material drauf platzieren konnte. Klar, immer schöner, wenn man jetzt da irgendwelche Slots hätte, wo man es reinslotten könnte. Aber das, finde ich, hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, auch gerade vom Artwork her auch.
Ja, aber du hast halt immer diesen Meeple, den du setzt. Der könnte halt auch einen festen Platz auf jedem Deck haben. Du hast Schadensmarker, die du platzierst, die könnten auch feste Plätze haben. Also so ein Double Layer hätte halt, klar geht es auch ohne. Das bin ich völlig bei dir. Also das Spiel braucht es nicht zwingend, aber es macht halt dann irgendwie nur das, was es muss und geht halt nicht dann weiter. Mhm. Das finde ich schade, weil es ansonsten an vielen Stellen ja so drüber geht, über das Erwartbare.
Ich weiß, was du meinst. Für mich war es jetzt einfach ein bisschen zu kleinteilig, aber ja, passt. Gut, dann vielleicht mal kurz über die Anleitung und das beiliegende Tutorial. Mhm. Genau, man muss sich das so vorstellen, es gibt im Prinzip zwei beiliegende Hefte, einmal eine Anleitung, die, ich glaube, knapp 40 Seiten hat und einmal ein sogenanntes Tutorial-Buch mit ungefähr 10 Seiten, das dich sukzessive in dieses Spiel reinführen soll. So, ich fange mal an mit dem Tutorial-Buch. Das haben wir ja auch so ein bisschen benutzt am Anfang. Für mich ein einziges Desaster, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, ich finde es einfach nicht gut, weil man trotzdem immer wieder in der Anleitung Begrifflichkeiten nachschlagen musste, zum Beispiel. Ja, da steht dann halt, okay, du hast jetzt diesen Token oder so. So, dann musstest du erstmal wieder in der Anleitung gucken, was meint denn der überhaupt für einen Token, wie sieht denn das überhaupt aus, weil das Spiel ja auch mit einer Masse an Material daherkommt. Und dazu kommt noch, was mich massiv gestört hat an diesem Tutorial, ist, dass man halt selbst man hatte selbst keinen Handlungsspielraum. Das heißt, du hast im Prinzip nur das gemacht, was sie dir in dem Tutorial vorgeplappert haben. Ja. So, du bewegst das Schiff jetzt dahin, du greifst den und den an, du greifst dann den und den dort an und machst dann dies und machst dann das. Aber das war für mich keine Einführung in das Spiel. Das war für mich wirklich nicht gut.
Ja, es war halt so ein Ablauf, den man einmal runterspult. Ja. Und in der Hoffnung, dass man es dann begreift. Da bin ich bei dir. Und dann vielleicht mal kurz zur Anleitung selbst. Die habe ich mir heute nochmal relativ ausführlich angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist überraschend gut strukturiert. Also sie hat halt schön abgetrennte Sektionen. Sie wird aufs Material eingegangen, auf den Aufbau, die Grundlagen, so Konzepte, Mechaniken, Rundenablauf. Das ist alles schön in Sektionen aufgeteilt. Und dann ist es im Detail wieder schwach. Das ist wieder dieses, es wollte und dann, also es ist zweckmäßig, aber nicht spektakulär. Das ist wieder so ein Punkt.
Ja, die Anleitung, ich war auch jetzt kein Riesenfan. Ja, die Struktur war okay, aber ich finde, man hat selten das gefunden, was man gesucht hat, wie du gesagt hast. Und ich fand auch, dass sie teilweise vielleicht auch nicht gut übersetzt war. Wir hatten da auch so ein, zwei Fälle, wo das Wording einfach irgendwie nicht gut war und nicht wirklich verständlich war. Prinzipiell muss man halt sagen, dass wir natürlich den großen Vorteil hatten, dass ich es vorher schon mal knapp 10 Stunden gespielt hatte, was uns den Einstieg natürlich durchaus einfacher gemacht hat. Ja. Aber ja, wie gesagt, dieses Tutorial, wir haben es ja direkt zur Seite gelegt, weil ich die Erfahrung schon mal gemacht habe, dass es wenig hilft und dass man halt immer wieder trotzdem nachschlagen muss in der Anleitung mit der 40-seitigen. Ja, ich weiß nicht, also.
Und am Ende reicht das halt nicht. Am Ende sitzt man ja doch wieder da und googelt nach irgendwelchen Sachen, weil es dann doch wieder Lücken hat oder Interpretationsspielraum lässt. Und jetzt könnte man sagen, ja, okay, dann, wenn es Interpretationsspielraum hat, dann kläre für dich selbst, einigt euch. Aber ich möchte es halt auch nicht, ich habe halt manchmal das Gefühl, ich möchte es nicht falsch spielen. Und am Ende rede ich hier drüber und sage, oh, das und das hat mir gar nicht gefallen, dabei habe ich es einfach nur nicht richtig gemacht. Und das finde ich halt, hat die Anleitung an manchen Stellen halt hergegeben, dass es nicht so gut war.
Das stimmt, ja. Und, also man muss auch dazu sagen, wir haben ja sogar Sachen falsch gespielt, offensichtlich, wie wir jetzt im Nachhinein rausgefunden haben. Weiß nicht, kommen wir ja vielleicht später nochmal zu, aber ja, prinzipiell, ich will jetzt auch nicht zu lange über die Anleitung reden, aber ja, ist okay, aber wie gesagt, man hat deutlich halt oft nichts gefunden, was man wirklich gesucht hat, war so mein Eindruck.
Da bin ich komplett dabei, ja. Vielleicht dann, du hast es schon mal kurz angesprochen, der Atlas, das Questring-Buch. Also es ist beeindruckend. Also ich gehe jetzt mal nur auf dieses Questbuch vielleicht erstmal ein. Es ist einfach beeindruckend. Du kriegst ein Buch in einem Umfang, der wirklich richtig gut ist. Was so da drin steht und wie die Mechaniken ablaufen, darauf gehen wir ja später noch ein. Das soll jetzt gar nicht Thema sein. Aber es ist wirklich viel, es ist gut gemacht. Das Ringbuch ist auch qualitativ, es lässt sich gut blättern, ja, es ist
mir auch aufgeschrieben.
Gut geschrieben, es ist groß genug geschrieben, gibt keine Fragen auf. Also es ist relativ eindeutig immer.
Ja, finde ich auch. Also kann man nichts weiter groß sagen dazu. Ich finde auch super Qualität.
Ja.
Also beide Ringbücher lassen sich gut bedienen. Ich finde auch die Texte ganz schön geschrieben. Kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, wie viel Atmosphäre das dann am Ende generiert. Aber ja, alles in allem wirklich, wirklich schön. Das habe ich nochmal nachgeguckt. Das Questbuch hat 160 Seiten. Also 160 Seiten krass, Plain Text. Also ist wirklich ein Buch, was man da kriegt.
Und dann bleibt der große Punkt, der Atlas. Also vielleicht für unsere Zuhörer, die es nicht kennen, es wird ja mit so einem aufklappbaren Atlas gespielt. Wer vielleicht früher schon Autofahrer in Vor-Navi-Zeiten waren, kennt das ja mit einem Atlas. Wenn man an die Ränder kommt, kriegt man gesagt, auf welcher Seite es weitergeht. Dadurch baut sich dann eine komplette Welt auf. Und jetzt könnte man sagen, die große Gegenüberstellung. Ist es besser, mit Tiles zu spielen? Ist es besser, mit einem Ringbuch zu spielen? Ist es besser, mit einer großen Map zu spielen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Idee, einen Atlas an der Stelle zu benutzen, grundsätzlich eine gute. Du schaffst eine Map in der Größe, wäre auch kompliziert geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Tiles hat sich in meinen Augen auch nicht wirklich angeboten.
Ja, ich finde auch, also das hat sich jetzt bei dem Spiel, glaube ich, wirklich angeboten, dass man da nicht nochmal separate Map-Tiles kreiert oder so. Das ist ja jetzt das zweite Spiel, was wir in einem Ringbuch spielen, nach Gloomhaven, Pranken des Löwen. War ja vom Style her zumindest ähnlich, außer dass du dort natürlich eher Dungeons hattest, anstatt so einer offenen Map. Aber
und es ist ja auch eine Kontroverse. Ist ein Ringbuch sinnvoll oder nicht? Und ich finde, hier ist es sinnvoll, muss ich ganz ehrlich sagen.
Immer mehr Spiele machen das ja auch, ne? Jetzt gerade auch ein paar Crowdfunding-Projekte wieder gesehen. Immer mehr Spiele kommen mit dem Ringbuch daher, einfach weil es einfach eine schöne, schnelle Art und Weise ist, ein Spiel auf den Tisch zu bringen, anstatt jetzt irgendwie so einen riesen Dungeon aufzubauen mit 50 Map-Tiles. Ne?
Ja, das stimmt schon.
Gut, als letztes habe ich noch so generell die Materialqualität, muss ich persönlich sagen, finde ich super. Es kommt ja daher auch mit ein paar guten Sortierboxen und vor allem finde ich herauszuheben, ist halt diese coole Magnetbox, wo die Karten halt drin sind. Ich finde, es macht halt einfach was her. Ne?
Hat es dir angetan.
Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, die macht halt einfach was her und ich finde es super qualitativ hochwertig und man kann die Karten da gut reinsuchen, wieder raussuchen, reinsortieren und den Rest des Materials sortiert man eben auch in so vorgefertigten Kisten rein und so. Also das muss ich wirklich sagen, macht einem auch den Aufbau des Spiels am Ende des Tages einfacher. Und was ich zuletzt noch sagen will, das ist jetzt mein letzter Punkt, ist, dass ich finde, dadurch, dass es halt mit den vielen Komponenten, die das Spiel hat und durch den Ringbuch einfach auch eine gute Tischpräsenz hat, was für mich persönlich für ein Spiel immer sehr, sehr wichtig ist.
Ja, wenn man, das ist wieder so ein Punkt, wenn man drauf guckt, es sieht auf dem Tisch sieht es cool aus, im Detail, es sind halt ein paar Karten und ein paar Pappplättchen, ne? Und ein Ringbuch. Das ist...
Also du meinst, keine 120 Euro wert.
Darum geht es mir nicht mal so, aber das ist wieder sowas wie, ich finde, man hat halt Möglichkeiten verschenkt, die man vielleicht hätte anders machen können. Man hätte ja statt so, bei kleineren Tokenzahlen hätte man ja auch irgendwas anderes als Pappe nehmen können zum Beispiel, um es einfach ein bisschen wertiger aussehen zu lassen, die vielleicht nicht teurer gewesen wären, nicht viel teurer gewesen wären als so Pappe zum Beispiel.
Man muss dazu sagen, es gibt eine Version mit Premium-Komponenten. Ja,
natürlich.
Wo du dann ne, so, das Holz ist halt so ein echtes Stück Holz oder so ein Steak halt aus Holz und so. Gibt es tatsächlich, hätte 30 Euro mehr gekostet, glaube ich, oder so. War es mir dann nicht wert.
Kann ich verstehen. Aber ansonsten bin ich vor allem bei der von dir so geliebten Magnetbox bin ich ja auch dabei. Es ist eine sehr schöne Art und Weise, wie man Sachen wegsortieren kann, einsortieren kann. Man findet auch die Quests sehr gut. Ich habe sie ja meistens rausgesucht oder die Abenteuer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man findet sie gut. Man schafft es auch sehr gut, sie zu finden, ohne sich selbst zu spoilern an der Stelle. Also es ist wirklich schön gemacht.
Ja, also auch alles qualitativ. Die Karten sind hochwertig. Es kommt wirklich mit einer guten Materialqualität daher. Die Karten fühlen sich super an. Vielleicht noch als allerletztes, was mir gerade noch so spontan eingefallen ist, was man dazu sagen muss, es gibt keine Minis oder Miniaturen für die Monster. Da gibt es wirklich nur so etwas größer gedruckte Karten.
Ja.
Ist aber vielleicht bei dem Spiel auch in Ordnung, ne? Also
ich hatte mir das als Punkt eigentlich für die nächste Kategorie aufgeschrieben. Ich finde, dass es hier Sinn macht, keine Minis zu haben, weil durch die Mechanik, wie ein Kampf stattfindet, es nicht wirklich Sinn hat, dass es da Minis gibt. Aber ja, das wird noch ein Punkt im nächsten Abschnitt von mir werden.
Das stimmt, ja. Gut, dann, also ich habe auf meiner schlauen Liste alles abgehakt.
Ich bin auch durch.
Super, dann machen wir weiter.
Machen wir weiter. Und ich denke, das ist auch ein guter Moment, um ja in den nächsten Teil unseres Podcasts zu kommen, wo wir ein bisschen auf Mechaniken eingehen, wo wir ein bisschen darauf eingehen, was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen. Und ich würde mal vorschlagen, so als einen kleinen Einstieg fange ich mal mit der Story an. Die Story, wir sind auf einem Schiff, das hatten wir ja schon, wir sind eine Crew auf einem Schiff und wir sind auf dem Weg von Hongkong nach New York. Und unterwegs kommen wir in einem Sturm, wir werden abgetrieben, wir wissen nicht, wo wir sind und wir tauchen wieder auf in einer seltsamen Welt und wir wissen nicht, wo wir sind, was wir da machen sollen. Und wir treffen bei einem Landgang auf eine Frau, die uns erklärt, dass die Götter uns hierher gebracht haben, dass die Götter schlafen und dass wir sie erwecken müssen, um wieder nach Hause zu kommen. Und dafür müssen wir Totems finden. So, und das ist so der Einstieg in die Story und auch der Hauptteil der Story. Und ja, Kai, von da, wie machen wir dann weiter? Wie läuft so ein Spiel?
Ja, genau. Also du hast ja schon gesagt, man trifft dann diese Frau, die das einem dann sagt. Und das ist im Prinzip das, wo das Tutorial dann ansetzt mit der ersten Mission, wo man dann als erstes mal gegen zwei Gegner kämpft. So gehe ich jetzt nicht so ins Detail. Aber dann startet es im Prinzip damit, dass man mit dem Schiff irgendwo mitten auf dem Atlas eben landet, mitten im Meer. Und die Idee ist dann quasi, dass man, das ist so die Prämisse des Spiels, dass man wie in so einer Art offenen Welt sein Schiff eben durch die Welt manövrieren kann. Man hat dann verschiedene Aktionen jeweils, man kann einen Hafen ansteuern, man kann eben auch Quests erledigen und im Questbuch dann nachlesen, man kann das Schiff bewegen. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, sich da komplett frei zu entfalten. Prinzipiell, die Prämisse des Spiels soll meiner Meinung nach schon sein, sag gern, wie du das denkst, so eine Art Open-World-Spiel, Casual, ich reise mal so ein bisschen über die Welt und guck mir so ein bisschen an, was wo passiert sein.
Das ist halt die große Frage, was es sein will.
Richtig, ja, das ist ja das, was wir jetzt schon in jeder Sektion besprochen hatten, ne? Und genau, also wir gehen dann jetzt so ein bisschen noch weiter auch auf ein paar Mechaniken ja ein, aber vielleicht, ich würde gerne erstmal so bei dem Open-World-Gedanken bleiben. Okay. Und ist es denn wirklich ein Open-World-Spiel oder ist es das nicht? Und also für mich, ich muss wirklich sagen, das ist was ich sehr positiv an dem Spiel fand, dass man wirklich ohne großes Zeitlimit, da kommen wir ja vielleicht später auch nochmal drauf, ohne großes Zeitlimit relativ casual mit dem Schiff hinreisen konnte, wo man will und eben auch interagieren konnte mit was man wollte. Und das fand ich erstmal, hat Spaß gemacht, einfach mit dem Schiff über den Atlas zu reisen, hat erstmal eine schöne Story generiert und man hat sich halt so nach und nach so ein bisschen in ein paar Story-Elemente reingefuchst.
Ja, also ich habe mich auch zu keinem Zeitpunkt von dem Spiel selbst unter Druck gesetzt gefühlt. Also das, was wir ja auch schon hatten an Spielen, mein Vergleich zum Beispiel Eldritch, wo du das Gefühl hast, jetzt wird Druck auf dich ausgeübt, du musst jetzt Dinge tun, du musst jetzt was machen, das Gefühl hatte ich halt nicht. Ich konnte mich wirklich halt in dieser offenen Welt bewegen. Der einzige Druck, der auf mich ausgeübt wurde, der war von dir, weil ich mich natürlich gerne in solchen Dingen verliere.
Ja, man muss da ja dazu sagen, dass wir in unserem Kampagnendurchlauf, ich weiß gar nicht, 8 Stunden auf einer Seite rumgeeiert
natürlich
sind, weil der Lars alle Häfen und Quests ansteuern wollte. Also das, ja.
Das gehört dazu. Für mich.
Ja,
Da sind wir zum Beispiel bei dem Punkt, was will es sein? Wenn du jemanden wie mich hast, der das Ding gerne durchquesten will und machen will, dann verbringst du da halt unglaublich viel Zeit. Bei dir ist es ja, du möchtest gerne ein bisschen mehr Action haben, ein bisschen mehr rushen und da bist du halt in einer ganz anderen Art zu spielen, was sehr lustig ist, wenn wir beide das zusammenspielen.
Richtig, ja. Also ich muss sagen, ich hatte dann irgendwann genug von dieser, ich wollte irgendwann mal was anderes von dem Atlas sehen, anstatt jetzt über acht Stunden.
Ja.
Nur diese einen, zwei Seiten. Ja, also im Endeffekt muss ich sagen, hält das Spiel die Prämisse für mich nicht, ein Open-World-Spiel zu sein, weil es ja dann doch Grenzen hat, ne? Also du hast ja diese 3x3 Map-Tiles, also insgesamt 9 im Grundspiel. In der Erweiterung kommen dann nochmal 4 dazu, ne?
Ich glaube 4, ja.
4 dazu. Und da ist natürlich logischerweise irgendwann Ende. Dementsprechend ist es halt, ja, man kann sich offen in dem Spiel bewegen und hinfahren, wo man will, aber irgendwo ist halt dann ein Ende, ne?
Wobei fast jede Open World ja seine Grenze hat und die Definition nicht ist, dass sie unendlich ist, sondern wir könnten rein theoretisch zu jedem Zeitpunkt überall hinfahren. Und damit haben wir ja halt schon eine Open World. Also wir haben keine Levelbegrenzung, wir haben keine Voraussetzungen, um irgendwelche anderen Maps zu erreichen. Wenn wir es gewollt hätten, hätten wir auf diesen Kartenteilen überall rumschippern können, jederzeit.
Ja, das stimmt. Wie gesagt, also prinzipiell war das für mich auch wirklich ein positiver Punkt, den ich wirklich finde, es gilt zu erwähnen, dass man wirklich frei über die komplette Landkarte sich bewegen konnte. Es hat wirklich Spaß gemacht, finde ich auch.
Ja, ich würde es halt schon einschränken, wenn du sagst, es hat Spaß gemacht, sich über die Karte zu bewegen, weil die Bewegung fand ich schon sehr träge.
Zäh habe ich es bei mir aufgeschrieben.
Ja.
Das ist für mich dann auch der nächste Punkt gewesen tatsächlich. Ja. Dass, ne, wie bewegt man sich? Vielleicht auch ganz kurz zur Erklärung. Also man ist es quasi eine Art Kartenmechanik. Man zieht quasi eine Karte und auf den Karten, die Karten sind auch gleichzeitig Loot im Prinzip, ne? Also mit denen du deine Charaktere bestücken kannst. Und dann ziehst du nochmal eine Karte und die Karte sagt dir dann einen Wert und je nachdem, wie hoch der Wert ist, kannst du dann quasi das Schiff ziehen. Addiert genau. Mit den Werten von deinen Charakteren, die du halt mitmachen lässt. Da über diese Befehlsmechanik kommen wir ja vielleicht später auch nochmal dazu, aber prinzipiell ist es wirklich so, du wählst die Charaktere aus, die quasi mitmachen und ziehst dann eine Karte und dann werden quasi alle Werte kumuliert und dann kommt eine Zahl bei raus und dann darfst du quasi, ich glaube, zwischen 0 und 3 ein Feld war jetzt zwischen 4 und 7 2 Felder und so weiter. Halt so weit. Und ich finde auch, dass es schon wirklich sehr langsam voranging, weil man hatte immer, man durfte immer nur einmal bewegen, richtig? Nee, man durfte auch zweimal bewegen.
Man hätte auch sich doch zweimal bewegen. Genau. Aber wir sind natürlich in einem Spiel mit mir zusammen. Das heißt, wenn man sich auf ein neues Feld bewegt, da sind dann natürlich Quests, die man auch erleben möchte und Events, die man erleben möchte. Und manchmal halt auch Häfen, die man ansteuern muss, weil man keine andere Wahl hat.
Genau, und erstens das. Oder zweitens muss man ja auch teilweise, wenn man in ein Gebiet sich bewegt, noch eine Probe machen, bevor, damit man halt irgendwie keinen Schaden nimmt, damit man nicht gegen, keine Ahnung, einen Felsen fährt oder so, genau. Ja. Aber das würde gerne nochmal über diese Mechanik sprechen, weil die zieht sich ja so ein bisschen durch das ganze Spiel, dass man quasi immer eine Karte zieht, auf der oben eine Nummer steht, die dann irgendwie dein Probenergebnis so ein bisschen beeinflusst. Und ich muss sagen, ja, es ist mal was anderes als würfeln, aber warum kein Würfel?
Richtig.
Also das
ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Also ich versuche krampfhaft einen Würfel zu umgehen, indem ich auf Karten Zahlen aufdrucke.
1 bis 6.
1 bis 6. Also genauso gut hätte man halt einfach einen Würfel dazulegen können und hätte nicht krampf versuchen müssen, was anderes sein zu wollen, als man ist.
Und das ist meine generelle Kritik auch an dem Spiel. Und da kommen wir später auch nochmal drauf, dass meiner Meinung nach macht Sachen unnötig kompliziert.
Ja.
Warum nicht hier einfach sagen, wie in jedem anderen Spiel auch, wo du Proben hast, würfel deinen verschissenen W6-Würfel. Entschuldigung. Deinen W6 und das treibt dann am Ende dein Ergebnis. Und das sind so viele Elemente in dem Spiel, auf ein paar kommen wir ja noch zu sprechen, die das einfach unnötig, fiddelig und kompliziert machen.
Das, bin ich komplett bei dir.
Ja, hat mir einfach nicht gefallen. Habe ich mir als wirklich negativen Punkt aufgeschrieben.
Wärst du bereit für einen kompletten anderen Punkt oder möchtest du noch ein bisschen auf deinen Punkt eingehen?
Nee, schieß los.
Dann wäre für mich nämlich unnötig kompliziert machen ein sehr guter Einstieg in meinen größten Kritikpunkt an diesem ganzen Spiel. Das Steuern von 4 Charakteren pro Person.
Ja, das musst du ein bisschen erklären, wie das funktioniert.
Also, wir haben ja verschiedene Besatzungsmitglieder. Und wir haben 8 Besatzungsmitglieder und einen Kapitän. Und das heißt, jeder, eine Kapitänin, ich habe gerade dein Gesicht gesehen, natürlich, eine Kapitänin. Und man, wenn man zu zweit spielt, spielt jeder Spieler 4 Charaktere. Was erstmal herausfordernd klingt, interessant klingt, aber es nicht ist. Für mich.
Also für mich ist es auch gar nicht interessant. Ich finde, es klingt auch nicht interessant. Ich
ja, immer, aber also es liegt vor allem für mich daran, dass die Charaktere halt, also ganz ehrlich, wenn du das eine halbe Stunde gespielt hast, da hast du halt einen Charakter, den nimmst du für Bewegungsproben, einen Charakter, den nimmst du dafür, einen Charakter, den nimmst du dafür. Und am Ende ist es halt, brichst du es runter auf eine sehr einfache Mechanik, die du auf 4 Charaktere aufgeblasen hast und wo du einfach nicht, weißt du, was ich meine? Das ist.
Also, ich habe mir aufgeschrieben zu dieser Charaktermechanik, was ein Mist mit 5 Ausrufezeichen. Weil ich finde auch, also, ich bin sowieso kein Fan davon, von Spielen, wo du mehr als einen Charakter steuerst. Mhm. Weil ich will mich auf meinen Charakter, den ich habe, auf den will ich mich einlassen, ich will mich versuchen, in seine Rolle reinzusetzen. Und hier ist es wirklich so, ne, wie du erklärt hast gerade, die Kapitänin wird von allen gespielt. Und die 8 Charaktere wird unter der Spieleranzahl aufgeteilt. Und dann kriegt halt jeder 4. Und das ist für mich der nächste Punkt. Was ist, ne, wenn du zu dritt spielst, ist es ja eigentlich noch blöder, weil dann spielen 2 mit 3 und einer mit 2. Weil da musst du ja auch die 8 auf die 3 aufteilen.
Ja.
Ne, bei 4 geht's wieder, da spielt ja jeder 2. Und wie zur Hölle kann man sich da auf einen seiner Charaktere konzentrieren?
Das ja, gar nicht.
Das ist für mich die große Kritik auch an dieser ganzen Charaktergeschichte, dass hätten sie irgendwie anders machen sollen, ja, dass man sich halt einfach einen auswählt und der vielleicht ein paar mehr Fähigkeiten hat oder so, weil es ja schon so ist, dass man die Charaktere vom Schiff alle irgendwie braucht.
Ja, weil sie halt sehr spezialisiert sind.
Genau.
Und das finde ich, kannst du halt nicht machen, wenn du ein Spiel zu zweit anbietest, dann so spezialisierte Charaktere machen, die es dir fast unmöglich machen. Nehmen wir an, wir hätten jeder nur einen Charakter davon gehabt und gewählt. Mit wenn wir nicht unglaubliches Glück bei der Charakterauswahl gehabt hätten, dass wir zufällig einen haben, der alle Fähigkeiten hat oder so, es wäre fast unmöglich, es zu spielen.
Ja, sie hätten die komplette Mechanik über den Haufen werfen müssen, glaube ich. Also ich glaube, das hätte nicht funktioniert mit ein oder nur zweien, auch mit diesen Befehlsmarkern, die du ja und diesen Erschöpfungsmarkern und so, die ja dann, da darf jeder nur 2 Stück haben. Das wäre gar nicht gegangen, ja. Und ich finde, du hast halt keine Chance gehabt, so ging es mir zumindest, sich auf einen Charakter zu konzentrieren, sondern musstest immer irgendwie gucken, haben alle 4 schon irgendeinen Loot, macht das überhaupt Sinn für die? Und das war für mich einfach viel zu viel. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Das Spiel macht es unnötig kompliziert dadurch, was wahrscheinlich nur gut gemeint war, ne?
Ja, ja. So. Es macht vor allem, und das ist ein Punkt, deswegen ist es mein größter Kritikpunkt an dem Spiel, es macht mir was kaputt, was ich an solchen Spielen mag und was es an anderer Stelle gut macht. Ich mag es halt, Storys zu durchleben. Das haben wir schon bei zum Beispiel Descent gehabt als Punkt und als Kritikpunkt bei Machina Arcana, dass ich gerne so eine Story durchlebe. Und ich kann mich halt nicht auf 4 Charaktere einlassen. Ja. Das schaffe ich nicht. Und sie bieten auch keinen Ansatzpunkt, mich auf sie einzulassen. Es gibt so 1-2 Charaktere, die so ein bisschen storybezogen Relevanz wirklich haben, aber es ist nicht so, dass du dich irgendwie damit in Verbindung bringst, dass du irgendwie an den Charakteren hängst. Wir hätten auch während des Spiels jederzeit Charaktere tauschen können und es wäre mir egal gewesen.
Das wäre mir nicht mehr aufgefallen, glaube ich.
Wahrscheinlich.
Also deswegen, ich glaube, da sind wir relativ derselben Meinung. Was mir auch noch aufgefallen ist, relativ häufig bei mir, ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, aber ich habe dann halt oft auch diese Kapitänin Odessa komplett vergessen, weil die halt irgendwo neben dem Spielfeld liegt, weil sie von allen gesteuert wird. Sie ist aber eigentlich die most powerful Character in dem Spiel. Und nee, also diese ganze Mechanik mit den Charakteren, so, das ist einfach.
Und das verschenkt halt an der Stelle das Spiel viel. Man hätte es ja vielleicht sogar auf die Kapitänin Odessa machen können und alle Charaktere so als Hilfscharakter und man konzentriert sich so ein bisschen auf den Kapitän. Aber auch das passiert nicht. Das ist so, was will das Spiel sein? Und es will an der Stelle irgendwie gar nichts sein. Es will so, diese Charaktere sind wie Marionetten, wie hohle Puppen, die man dann halt spielt. Und man braucht ja gefühlt 10 Minuten, wahrscheinlich eine halbe Stunde Spielzeit, bis man sich so reingefuchst hat, wen man für was nimmt. Und danach ist es relativ Automatismus, den man runterspult.
Mhm. Ja, ich finde auch, man identifiziert sich null mit den Charakteren.
Ja.
Und nee, also der Mechaniker kann ich wirklich auch gar nichts abgewinnen und ja, verstehe tatsächlich deswegen auch, wir hatten ja von Johnny Brothers Rating gesprochen, vor allem wegen dem Punkt und wegen den anderen, die ja auch noch kommen, verstehe ich nicht, warum das dann so gehypt wurde, das Spiel, ehrlich gesagt, weil das, ja, mir gefällt es nicht, aber gut.
Ja, und das ist halt auch da, wo ich denke, dass dieses Komplexitätsrating, weswegen ich es kritisiert habe, weil das macht es natürlich, oh, du hast 8 Charaktere, macht es komplex, aber im Grunde ja auch nicht, weil du hast fixe Sachen, die du mit den Charakteren machst, Proben, die du mit den Charakteren machst, die mit dem gemacht hast, und dann wird es halt nicht mehr komplex.
Naja, es wird dadurch komplex durch diese zusätzlichen fiddeligen Mechaniken. Ja? Ja. Da komme ich zu dem nächsten Punkt, der auch ziemlich, ja, ziemlich immersiv die Charaktere betrifft, sind diese Befehlsmarker, die man kriegt. Und nicht nur die Befehlsmarker, sondern auch die Kampfmarker. Kommen wir ja später beim Kampf auch nochmal drauf. Aber ne, man kriegt dann irgendwie durch ein Miepelsetzen irgendwelche Befehlsmarker und die kannst du dann irgendwie auf den Charakteren aufteilen. Die kriegen dann aber auch nochmal einen Erschöpftmarker. Also diese komplette Mechanik ist für mich so sinnlos, wirklich. Also anstatt, dass man nicht einfach sagt, jeder Charakter darf eine Aktion machen, nee, dann gibt es erstmal einen Kampfmarker, einen Erschöpfungsmarker, einen Befehlsmarker. Für mich also komplett overengineert, meiner Meinung nach. Und das ist für mich der nächste große Kritikpunkt an dem Spiel. Das ist wieder so ein Thema, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, das macht das Spiel meiner Meinung nach unnötig kompliziert.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Wärst du bereit für einen anderen Punkt? Weil ich würde gerne mal was Positives ansprechen, was mir sehr gefallen hat.
Hat es was mit den Charakteren noch zu tun oder würdest du das Charakterthema dann?
Ich würde es komplett davon loslösen.
Okay, dann lass uns doch noch kurz, okay, weil es zu den Charakteren passt. Character Progression habe ich mir noch aufgeschrieben als Thema.
Okay. Sind wir beim nächsten Kritikpunkt.
Ja, Entschuldigung. Aber ich denke, machen wir die Charaktere rund und dann können wir zum nächsten Thema gehen. Ja, prinzipiell ist es auch wieder eine Mechanik, die mir persönlich gar nicht gefällt, beziehungsweise finde ich nicht, dass die Charaktere sich wirklich weiterentwickeln im Spiel.
Richtig.
Auch hier meiner Meinung nach wieder verschenkte Optionen und Möglichkeiten im Spiel. Hier hätte man wirklich super viele Optionen gehabt, auch mit meinetwegen mit 4 Charakteren, ja, die halt sich schön weiterentwickeln zu lassen im Rahmen der Story und so, aber ja, die Entwicklung, die es halt gibt, sind halt diese Lootkarten, die man immer mal wieder zieht, die man dann denen zuteilen kann.
Und dann abwerfen, wenn man sie benutzt.
Genau, abwerfen direkt wieder, wenn man sie benutzt hat, oder man benutzt sie halt nie und hat dafür halt zusätzliche Punkte in den Proben. Das hat mir schon mal nicht gefallen, weil es, ja, es hat auch irgendwie immersiv gar nichts mit der Story zu tun gehabt und das Loot hat auch gar nichts mit den Charakteren zu tun. Irgendwie, das hat mir alles nicht.
Und 80% der Karten sind vollkommen nutzlos.
Die, genau, das kommt du rüstest dazu. Die quasi nur aus, um Vorteile in den Würfelproben zu haben. Oder Würfelproben, sage ich. In den Proben zu haben, ne, wenn du Karten ziehst.
Also, wenn man so erwartet, ich bin ja der typische Loot-Lover sozusagen. Und dann, ja, neue Karten. Und dann natürlich nehme ich neue Karten, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und dann guckst du drauf und du bist zu 80% enttäuscht, weil es halt nichts bringt, weil es unnötig ist. Und dann bist du enttäuscht. Und es ist im Grunde ärgerlich, weil ich glaube, dass es mit gar nicht so vielen Änderungen wirklich eine coole Mechanik sein könnte.
Ja, ich weiß nicht. Also die da mit den Karten equips und so, das hat mir generell auch, ich habe das auch fast gar nicht gemacht, weil ich es irgendwie als nutzlos gesehen habe. Ja, du hast ja deine ganzen Charaktere mit 1000 Karten equipped irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Das ist auch wieder so eine Mechanik. Ich finde, da hätten sie viel mehr draus machen können. Ja. Und ja, das sind quasi ja dann auch dieselben Karten, die du ziehst für die Würfelproben und so. Again, alles unnötig kompliziert, meiner Meinung nach. Und vielleicht noch ein letzter Punkt zu der Character Progression. Ist es ja auch so, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, dass man schon in manchen Quests, die man dann durchläuft, ja, Erfahrungspunkte sammelt, ne, das sieht man ja dann schon, das steht dann immer im Questbuch, aber halt ultra wenig. Also du kriegst dann halt, ne, du machst so eine Quest, die sich über 20 Minuten hinweg in dem Questbuch durchstreckt und kriegst einen Erfahrungspunkt. Und diese Erfahrungspunkte, was machst du mit denen? Also die gibst du dann aus im Markt, um noch mehr von diesen dubbischen Karten zu kriegen, die fast nichts bringen.
Ja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, da war ja irgendwann dieser Moment, wir hatten 10 Erfahrungspunkte und haben gedacht, so, jetzt entwickeln wir unsere Charaktere und dann blättern wir so durch die Sachen durch, die wir uns holen können und dann kommt die nächste Enttäuschung. Dann ist er, also ich habe kaum was gefunden, was ich haben wollen würde, wo ich wirklich dachte, okay, damit, da habe ich Lust, das erweitert meine Fähigkeiten oder verbessert es spürbar. Das wirkt alles völlig unnötig.
Ja, also auch da meiner Meinung nach verschenkte Chance. Ich finde, A, kriegt man viel zu wenig Erfahrungspunkte, weil man muss ja auch dazu sagen, die Erfahrungspunkte werden der Gruppe zugeordnet und nicht irgendwie einzelnen Charakteren. Ja. So, und das heißt, man hat dann irgendwie, wir hatten, keine Ahnung, ich sag mal, nach 15 Stunden hatten wir 10 Erfahrungspunkte und konnten uns 2 neue Karten besorgen. Wow.
Also, und die haben wir nur für die Kapitänin geholt.
Ja, am Ende. Was ja auch Sinn gemacht hat, weil die irgendwie beide spielen können und so, aber trotzdem ist halt so null motivierend. Also es hat mich so, ja, so richtig rausgerissen auch aus dem Spiel. Es hat mir einfach dann auch dann wirklich wenig Spaß gemacht am Ende dann leider.
Ja, ich kann dir sagen, es hat mich nicht rausgerissen, weil es mich nie reingeholt hat.
Okay.
Also ich muss da wirklich sehr, sehr hart sein, weil, also alles, was mit Charakteren zu tun hat, mit Fähigkeiten, mit, das hat mich alles null abgeholt. Also wirklich komplett nicht abgeholt. Okay. Leider Gottes. Was ich schade finde, weil es von der Idee her ganz cool wirkte.
Ja, und auch dieses, was wir am Anfang schon gesagt haben, dieses, dass du halt diese Prämisse, Open World, schöner Atlas, man kann so ein bisschen erkunden, also, ne, so Choose Your Own Adventure-Style mäßig, ist schon cool auch gewesen. Also, ne, also, aber ja, diese ganzen Mechaniken mit den Charakteren, der Progression, hat es auch wirklich gekillt einfach.
So, und ich habe gerade mal geschaut, wir haben jetzt 20 Minuten das Spiel zerrissen.
am Anfang haben wir gesagt, ja, okay, das ist schon auch gut, schön, einfach über den Atlas und so.
Das stimmt. Aber ich würde dann wirklich gerne mal zu einem Punkt kommen, der mir sehr gefallen hat, und das sind diese Quests. Ich muss ganz ehrlich sagen, Moment, es guckt noch nicht so. Es hat zwei Teile. Es hat nämlich auch leider einen negativen Punkt. Also was mir sehr gefallen hat, sind diese ganzen kleinen Einzelquests. Die ziehen sich manchmal über mehrere Standorte. Hatten wir auch. Meistens sind sie sehr lokal. Und sie sind in sich konsistent. Sie bewegen sich durch schöne Textverläufe. Diese Proben, diese eine einäugige Oger, den wir hatten zum Beispiel. Und so. Diese Quest, das ist nett gemacht, das sind schön geschriebene Texte, das hat mich komplett auch abgeholt. Und was mir dann so ein bisschen gefehlt hat, ist halt dann der Überbau. Also wir haben einen hervorragenden Unterbau, finde ich, an Quests, der dann getragen wird von dem Überbau, finde Talismane. Und dann hinten raus noch ein bisschen was passiert, werden wir vielleicht nachher noch drauf eingehen. Aber nicht an dieser Stelle, weil da sind auch ein paar Spoiler dabei. Aber es ist einfach, du hast wunderschöne Questlines, du hast oder Einzelquests, aber du hast nichts, was dich dann langfristig trägt über das Spiel.
Ja, habe ich mir genauso aufgeschrieben. Quests, Doppelpunkt, langfristige Motivation, Fragezeichen. Ja. Also das ging mir auch so. Ich finde, also wo ich definitiv bei dir bin, ist so die Qualität der Texte und so und wie die Quests geschrieben sind, so finde ich auch super. Also wirklich haben sie einen guten Job gemacht, meiner Meinung nach. Was mir bei den Quest-Thematiken auch oft nicht gefallen hat, ist dieses, also wir haben ja schon gesagt, dieses Questbuch hat 160, 170 Seiten und dann liest du halt einen Text und in dem Text steht dann, okay, du hast Schlüsselwort ABC, dann geht's zu Seite 140. Haben wir nicht. Okay, dann musst du erstmal gucken, weil wir haben ja auch schon Karten da liegen gehabt, weil wir Quests schon gesammelt haben irgendwo. Und wir hatten ja schon, ich weiß nicht, wie 15 Schlüsselwörter am Ende, glaube ich. Und du musstest du dann, jede Quest hat wieder damit angefangen. Ja, hast du Schlüsselwort Drache? Nein, haben wir nicht. Okay, hast du Schlüsselwort Schlüssel? Ja, haben wir. Okay, geh auf Seite 140. Dann bist du auf Seite 140 gegangen. Und dann bist du dahin gegangen und musstest dann wieder zurückspringen auf Seite 10 oder so. Und dieses ständige Hin- und Hergeblätter.
Ich hab's geliebt. Ich hab's wirklich geliebt.
In Ernst, ja?
Im Ernst. Ich finde krass. Genau die Mechanik, dieses dann, wo du das Gefühl hast, dass es sich so spinnennetzartig verzweigt und hier eine Abzweigung, da eine Abzweigung. Wenn du das hast, dann verläuft das Ganze ganz anders, als wenn du das hast als Schlüsselwort. Dann läuft es so. Das ist was mich echt gereizt hat. Deswegen wollte ich auch diese ganzen Quests immer und immer wieder alle machen. Das okay. hat mich komplett gekriegt. Aber da bin ich auch, glaube ich, sehr speziell, also, was das angeht.
Ja, mir hat es nicht so gut gefallen und finde auch, wir kommen wieder zurück, was will das Spiel sein? Für mich hat das Spiel die Prämisse, ein storygetriebenes Abenteuerspiel zu sein.
Und das ist es für mich
Und nicht. Ist es halt gar nicht, weil es hat keine fortschreitende Story. Wir haben die eine oder andere Quest gehabt, die dich dann auch mal auf andere Maps geführt hat und so, wenn Lars es erlaubt hat, das Map halt zu verlassen nach 11 Stunden. Aber prinzipiell ist es einfach so, es ist alles in sich abgeschlossen und hat auch mit der Story der schlafenden Götter und ne, du hast ja am Anfang so ein bisschen erklärt, worum es geht, relativ wenig zu tun.
Ich habe schon wieder Kommentare vor Augen oder E-Mails, die wir kriegen, die mir dann erzählen wollen, dass es ja da eine übergeordnete Quest gibt und dass es einen übergeordneten Rahmen gibt. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde den so lahm. Er ist wirklich, und das ist ja das, wo ich gesagt habe, das wird euch noch häufiger passieren, er ist funktionell, aber er ist nicht spektakulär. Er ist halt einfach nur da, damit man irgendwie das Ding einigermaßen rund machen kann. Während man sich in den Einzelquests so viel Mühe gegeben hat. Und auch da wieder verschenkte Chance. Also ich das Problem ist, es macht mich schon fast sauer, wenn ich drüber nachdenke, wie gut das Spiel sein könnte.
Ja.
Weil es an vielen Stellen sehr interessant wirkt und dann schlecht wird. Also schlecht in Anführungsstrichen. Also dann aufhört dieses geweckte Interesse umzusetzen in wirkliches Spielvergnügen oder wie man es auch immer nennen möchte.
Ja, gefühlt willst du halt in vielen Sachen dann Sachen anders machen und macht es dadurch aber unnötig kompliziert häufig auch. Ja. Und ja, ich finde gerade das mit der Story und dann auch diesen Schlüsselwörtern fand ich gerade später hinaus doch ein bisschen auch fiddelig wieder, weil du irgendwie deine 15, 20 aktiven Quests durchgucken musstest. Hast du das Wort, jetzt hast du es nicht. Wenn du es hast, okay, dann Seite 140 und so. Was ich mir aufgeschrieben habe, was vielleicht gut dem Spiel gut getan hätte, wäre halt eine App-Umsetzung, die dich vielleicht mehr durch diese Story dann durchgetrieben hätte. Ne? Ich bin jetzt natürlich auch nicht so der Riesenfreund, dann immer irgendwie Wall of Texte zu lesen und so, weil ich Bücher kann ich abends auch lesen im Bett, aber genau, vielleicht, es machen ja mittlerweile auch manche Spiele, die Forteller-App zum Beispiel, die einen dann so durch so Spiele durchführt, die dir das vorliest, mit einer Vertonung und dann auch du dann auswählen kannst innerhalb der App, wo welche Entscheidungen du triffst und so. Das hätte halt verhindert, dass du immer so viel blättern musst, weil da ist schon gefühlt über viel Zeit verloren gegangen für mich.
Ja. Und was dieser fehlende Überbau und diese Kleinquests, also diese lokalen Kleinquests und so, ja, ich weiß, es gibt Quests, die sich so über ein paar Maps oder verschiedene Orte hinziehen. Aber was das erzeugt bei mir, und das ist ein Punkt, den ich mir auch extra aufgeschrieben habe, ist, dass ich permanent nicht weiß, wo das Spiel mit mir hin will. Ich habe permanent das Gefühl, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das klingt erstmal cool, weil du halt so offen bist und weil du frei bist in deinen Entscheidungen, aber irgendwie hast du nichts, dem du folgen kannst. Du hast dieses, ja, finde Totems. Und nun viel Spaß.
Ja, und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, was ja später dann auch meiner Meinung nach immer offensichtlicher wurde, dass wenn du so eine Probe hattest, die irgendwie 10 Stärke gebraucht hat oder 10, was gab es noch, Willenskraft oder 10, keine Ahnung was, wusstest du schon, du solltest diese Probe machen, weil dann kommst du zu dem Totem. Wir hatten das zweimal.
Es war sehr durchsichtig.
Und beim dritten Mal wussten wir es dann, okay, das ist der einzige Weg to go, um das letzte Totem zu kriegen. Und das, ja, hätten sie auch irgendwie anders machen sollen. Da hätten sie sich irgendwie vielleicht für die Totems dann irgendwie was anderes einfallen sollen, als immer irgendwie diese 10 Probeergebnis zu machen. Irgendwie, das fand ich auch nicht so geil.
Ja, da bin ich auch komplett dabei. Das ist halt dann wenig überraschend. Das ist halt dann so vorhersehbar. Und ja, schade, auch da wieder. Man, zum Beispiel allein an diesem kleinen Punkt, wenn man die Proben identisch gemacht hätte und du hättest nie gewusst, was passiert, wenn du das jetzt machst, ob du es nicht machst, dann ist es halt wenigstens überraschend und nicht so vorhersehbar.
Ja, es ist wie du sagst, man hat sich so ein bisschen verloren gefühlt in der Welt und man wollte irgendwie zwar alles machen, aber irgendwie, ja, weiß nicht, man ist nicht so wirklich vorangekommen. Und dann am Ende ging es auf einmal ganz schnell bei uns, ne? Als wir dann so ein bisschen rausgefunden hatten, okay, jetzt wissen wir so grob, was wir machen müssen, um Totems zu kriegen. Auf einmal hatten wir sie alle, ne?
Das ging recht schnell dann auf einmal, ja, das stimmt. Ich hätte noch einen großen Block, über den wir reden müssen.
Oh je, ich sehe es schon kommen.
Ich würde gerne über den Kampf reden.
Das habe ich auch noch, ja. Willst du kurz erklären, so ganz grob mal skizzieren, wie
es funktioniert? Ja, also es läuft im Grunde so ab, man trifft Ereignisse, Quests, man trifft auf einen Gegner oder mehrere Gegner. Dann zieht man die entsprechenden Karten aus, also dann kriegt man Kartennummern gesagt von Gegnern, die holt man aus dem Deck raus und sortiert sie, mischt sie und sortiert sie dann auf das auf den Tisch letztlich. Es gibt keinen festen Platz, es gibt kein Board, auf dem man sie legt. Man legt sie auf den Tisch. Und das ist übrigens auch der Punkt, warum ich sage, es braucht keine Miniaturen an der Stelle. Weil du hast den Kampf und du musst ihn ja beenden. Es ist ja nicht so, dass diese Monster, die da erscheinen, dann irgendwie sich auf die Map bewegen würden und dort stehen würden und man könnte zurückkommen oder irgendwas machen. Sondern du hast den Kampf und du musst den Kampf abschließen. Du wirst entweder besiegt oder du gewinnst. Und dann fängt man an, man bekommt diese Handlungsmarker oder Kampfmarker. Ja. Die teilt man unter sich auf.
Nee, jeder kriegt 2 Stück,
ja.
Glaube ich, ne?
Ja, ja. Man teilt sie unter sich auf. Jeder bekommt 2 für seine 4 Charaktere. Und dann.
Plus die Kapitänin.
Und dann fängt man an, man bestimmt, mit welchem Charakter man spielen möchte, mit welchen Charaktere sich vielleicht auch dazu gesellen, welche Karten. Und dann zieht man eine Karte, die bestimmt einen Wert. Dann hat man entweder die Probe bestanden oder nicht bestanden. Daraus ergibt sich dann über den Charakter, den man verwendet hat, ein Angriffswert. Und dann fängt man an. Und das ist eigentlich eine coole Mechanik, die seine Schadensmarker auf dem Feld des Monsters zu verteilen. Und die sind teilweise ja durchaus interessant gemacht. Es gibt dann noch verschiedene Zusatzeffekte, die man abdecken muss oder halt auch nicht abdecken muss, indem man Schaden auf den Feldern erzeugt und bekommt dann Gegenangriffe.
Ja, man muss es sich im Prinzip so vorstellen, dass man verschiedene Körperteile des Gegners quasi angreifen konnte. Ne? Und das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, kennst du das Watz von Fallout?
Nee.
Okay, das ist quasi, das, wo du auch so ranzoomst und dann kannst du quasi überlegen, Kopf angreifen, Körper, Arm und genau. So. Und so ähnlich ist es hier ja auch. Da hat mich wirklich massiv daran erinnert. Es ist, wie du gesagt hast, es ist mal was Neues.
Aber es langweilt halt auch dann sehr schnell.
Also gut gemeint mit was Neuem, aber
ich meine, ich habe jetzt auch, ich habe ja auch im Vorfeld zu dieser Aufnahme, habe ich so ein paar Reviews mir auch angeguckt und durchgelesen. Und dann gibt es einige, und das kann man auch nicht von der Hand weisen, die es ganz nett finden, dass man dann so ein bisschen ein taktisches Element reinbekommt, weil man ja die Schaden anlegen muss und dann so Schadensketten bilden muss. Das ist ganz nett, das stimmt. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, so ab dem dritten Kampf nervt das alles nur noch. Es ist extrem langweilig.
Ja, also ich will gar kein Bashing gegen schlafende Götter machen. Es ist ja wirklich auch kein schlechtes Spiel, aber gerade der Kampf hat für mich das Spiel dann komplett gekillt, weil, oh Gott, ist das alles kompliziert. Also du hast ja gerade gesagt, du kriegst 2 Kampfmarker. Dann kriegen die, die einen Kampfmarker kriegen, noch einen Befehlsmarker. Dann die mit supporten wollen, kriegen auch einen Befehlsmarker. Die kriegen dann auch noch einen Erschöpfungsmarker. Und wenn du die richtige Stelle im Feind angreifst, kriegen die noch einen Synergiemarker, den du dann auf einen anderen Charakter legen kannst, um den im nächsten Kampf zu bevorzugen und so. Wie kompliziert und fiddelig kann ein Kampf eigentlich sein? Also für mich war das.
Und es bringt halt nicht, also gefühlt bringt es weniger, als es kompliziert ist. Es ist wieder dieses, wir versuchen anders zu sein, aber einfach nur, indem wir es irgendwie fiddelig machen, möglichst kleinteilig, um einfach eine andere Mechanik zu machen, als es alle anderen haben.
Und da sind wir wieder beim Thema, was möchte das Spiel eigentlich sein? Möchte das Spiel, und es kann sich nicht entscheiden, möchte das Spiel ein Casual-Familienspiel sein, schön Friede, Freude, Eierkuchen mit der Crew über den Atlas cruisen und so.
Volle Quests erleben.
Finde ich geil. Es gibt ja auch eine Mythwind zum Beispiel als Spiel so Casual und du machst halt so ein paar schöne Aktionen und so. Ist ja auch cool. Aber hier ist es wieder so, du hast halt dieses Element, dieses so Casual-Familienschreißen, ein bisschen auf dem Atlas rum. Und dann hast du diesen Kampf, der so unfassbar fiddelig ist mit diesen 5 verschiedenen Markertypen.
Ja, und der macht dir halt aus jedem kleinen, noch so kleinen Kampf, macht er dir im Grunde einen Bosskampf. Und schon bist du bei so einem Bosskampfspiel.
Ja.
Und das ist so unnötig. Und dann hast du Abenteuer. Du, weißt, es möchte, dieses Spiel will so vieles sein und nichts davon ist es so richtig. Ich kann, und das ist der Punkt, warum ich verstehen kann, dass dieses Rating so gut ist. Weil irgendwie es jeder schafft, was für sich aus dem Spiel rauszuziehen, was ihm gefallen kann. Und irgendwie es schafft zu ignorieren, was ihm nicht gefällt. Vielleicht auch, weil man sich nicht traut, es zu sagen.
Ja, und es macht ja wirklich auch viele Sachen neu, die es vorher in relativ wenigen Spielen gab. Ja. Ne? So dieses Open World, diese Prämisse Open World, Exploration, man kann machen, was man will, choose your own adventure style, cooles Questbuch, haben wir auch schon gelobt. Die Kampfmechanik ist was komplett anderes, so dieses, ne, dass man die Körperregionen aussuchen kann, man kann Streuschaden machen und so. Aber die Art und Weise, wie sie es halt meiner Meinung nach umgesetzt haben, macht das Spiel, zerstört das Spiel halt meiner Meinung nach. Ja.
Und bringst du da noch ein Taktikelement rein, ohne taktisch zu werden? Es ist irgendwie, es ist schade drum. Es ist wirklich schade, weil ich habe so das Gefühl, man hat irgendwie nur, also einerseits nur versucht, anders zu sein und irgendwie für jeden irgendwas zu finden, was einem gefallen kann an dem Spiel. Mhm. Und bei mir überwiegt halt der Ärger über die Sachen, die es nicht richtig macht oder nicht gut macht.
Ja, wir haben das ja in den vorherigen Folgen auch schon öfters gehabt. Ne? Ich erinnere mich an Eldritch und so, wo wir dann schon auch so ein bisschen gebasht haben und so. Und es fühlt sich jetzt gerade wieder so an.
Ja.
Aber es liegt auch häufig einfach daran, wie du gerade gesagt hast, dass es halt meiner Meinung nach nicht so viel gebraucht hätte, um das Spiel zu einem wirklich für uns guten Spiel zu machen. Ne? Ja. Gibt Leute, die finden es ja gut, zeigen ja auch die Bewertungen.
Absolut.
Ne? Und habt Spaß damit, ne? Um Gottes Willen. Aber für uns sind halt diese Mechaniken und diese, ne, wir haben ja auch über die Charaktere schon gesprochen, so ist einfach No-Go.
Ja. Und ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, ich ärgere mich so darüber, weil ich glaube, dass es nicht viel gebraucht hätte und das Spiel hätte nicht diese Aspekte, dass man, weil man Dinge gut findet, über die schlechten Dinge hinwegblicken muss.
Weiß ich nicht, ob ich da zustimmen würde, weil ich finde, sie hätten eigentlich die komplette Mechanik mit diesen Markern, Befehlsmarkern und so, wieder. Hätten sie über die Charaktere, also schon viele Grundsachen, die uns halt wichtig sind, ne?
Ja.
Die hätten sie halt schon anders machen müssen, damit uns das Spiel, also mir oder uns das Spiel gefällt. Wir sind uns ja in den meisten Sachen auch einig, aber
ja, aber da bin ich auch mal gespannt auf Rückmeldungen, die wir vielleicht bekommen können. Vielleicht kann mir jemand erklären, warum es keine gute Rahmenhandlung braucht, während man sich bei den Einzelquests so viel Mühe gibt. Warum der Kampf an der Stelle gut sein soll oder warum er den gut empfindet. Also es würde mich wirklich interessieren.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, ich traue es mich kaum zu sagen.
Ich habe noch so ein paar generelle Punkte.
Ja,
und sonstiges.
Dann mach mal.
Vielleicht auch noch mal wieder ein, zwei positive Sachen. Ja, wie gesagt, ja. Wir wollen jetzt ja auch nicht die ganze Zeit über das Spiel bashen, weil
es hat uns ja auch Spaß gemacht.
Sonst hätten wir es ja nicht komplett einmal durchgespielt. Ja, so. Ja, also ja. Definitiv hat es uns wirklich Spaß gemacht. Was ich wirklich, zwei Sachen würde ich gerne erwähnen, die ich wirklich gut fand, ist A, da wir sind ja das Koop-Kartell, deswegen spielen wir ja auch viel kooperativ und wir hatten schon kooperative Spiele, die wir gespielt haben, wo man immer nur so nebenher spielt. Und ich finde, das ist jetzt hier nicht unbedingt so. Also ich finde, man hat schon immer zusammen die Entscheidung getroffen, zusammen entschieden, wo reisen wir jetzt hin, zusammen entschieden, wer greift jetzt wen, wie an, in welcher Reihenfolge. Wir haben super viel miteinander kommuniziert und das, finde ich, ist auch eine Stärke des Spiels, dieser kooperative Aspekt, finde ich, hat mir sehr gut gefallen.
Ja, absolut.
Bei uns war es natürlich häufig so, dass du immer entschieden hast, dass wir jetzt auf diesem einen Map-Teil stundenlang rumeiern.
Wir müssen doch die Quests machen, wenn sie da sind.
Aber ich finde dadurch, und das ist der zweite positive Aspekt, der dadurch aufkommt, ist dadurch, dass man halt so viel kommuniziert, auch wenn man selbst nicht dran ist. Und auch ja die Möglichkeit hat zu unterstützen, wenn man nicht dran ist, ne, durch diese Befehlsmarker-Mechanik, dass man unterstützen kann, generiert das Spiel eigentlich keine Downtime groß. Ne? Also es gibt eigentlich so, klar, man ist dann mal nicht dran, aber man unterhält sich ja trotzdem über die nächsten Züge, die du dann gemacht hast, haben wir uns ja auch zusammen drüber unterhalten und so. Also ich finde, das sind wirklich zwei Punkte, die mir an anderen Spielen schon mal so negativ aufgefallen sind, wo man so, ne, Blumenhaven, Pranken des Löwen,
ja,
viel mehr Downtime, weil du immer ewig gebraucht hast, bis du deine Karten ausgesucht hast. Und man hat sich weniger abgesprochen, teilweise durfte man es ja auch gar nicht. Das, finde ich, macht Schlafende Götter wirklich gut, dass wir da wirklich zusammen als kooperatives Team eben Entscheidungen trifft und es dadurch auch wirklich wenig Downtime gibt.
Ja, und ich glaube, das ist Resultat von einer Mechanik, die ich persönlich sehr interessant finde. Und das ist einfach, obwohl man 8 Charaktere hat und jeder von uns steuert 4 Charaktere einzeln und separat, kann man sich halt nicht voneinander unabhängig bewegen. Mhm. Man bewegt sich auf diesem Schiff halt immer. Das heißt, es gibt ja nicht das Momentum, was du bei anderen Spielen hast, wo man sich vielleicht aufteilt, wo man ein ganz anderes Ziel vor Augen hat und deswegen gedanklich vielleicht woanders ist und kaum erwarten kann, dass man wieder drankommt. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Aspekt von dem Spiel.
Dass man immer zusammen unterwegs ist.
Ja,
ja, ja, das stimmt. Ja.
Und das führt halt dazu, dass man vieles miteinander bespricht.
Ja, das stimmt. Was ich auch noch cool fand, ist, wir haben das gar nicht so häufig genutzt tatsächlich, dass man ja relativ viele, ich weiß gar nicht, wie das hieß, diese Gegenstände, die wir quasi zusammen immer benutzen konnten oder kochen konnten, Crafting-Themen, Unterstützer, die man sich dazu holen konnte, für einen Befehlsmarker natürlich immer. Aber das fand ich schon auch cool, obwohl wir eigentlich nie im Markt eingekauft haben und uns Karten angeguckt und dazugeholt haben, fand ich trotzdem, dass immer wieder neue Karten mit dazugekommen sind, die uns auch unterstützt haben im Laufe des Spiels. Das fand ich auch noch
gut. Wobei meine Lieblingskarte natürlich zwei Karten ziehen ist. Aber
Lootlover.
Lootlover.
Was hast du denn noch so?
Ja, ich hätte noch den einen großen Block und da geht es um das Ende und die Langzeitmotivation bei dem Spiel.
Ja, das ist auch mein letzter Punkt. Wiederspielbarkeit.
Ja.
Ach, das
diesmal wird auch musst du wieder anfangen.
Ja, das wird auch wieder ein schwieriges Thema. Weil es auch nicht so.
Also, jetzt wird es ein paar Spoiler geben. Um die komme ich nicht drum herum. Und es geht um die Enden. Es gibt verschiedene Enden, was erstmal ein sehr cooler Aspekt ist. Also, je nachdem, wie man diese Kampagne gespielt hat, wie viele Dinge man gefunden hat, was man besiegt hat, was man nicht besiegt hat, wie auch immer, gibt es verschiedene Stränge, in denen das Ganze enden kann. Und es gibt da verschiedene Enden und so Gesamtspiel gesehen ist es halt mehr oder weniger das Ziel, die Enden zu erleben, die verschiedenen. Das ist halt das, was die Langzeitmotivation ausmachen soll. Jetzt frage ich dich, motiviert dich das, Kai?
Absolut nicht.
Ja, und da sind wir bei einem Problem.
Ja, ich finde auch, dass mich hat's langfristig, also für mich hat es keine langfristige Motivation. Es mag genügend Spieler geben, die sagen, eine FOMO, ich will alle Quests erledigt haben, ich will alle Gegenstände abgehakt haben auf der Liste, ne? Für mich hat es, nachdem wir es jetzt einmal durchgespielt haben, einen Kampagnendurchlauf, irgendwie so den Reiz verloren. Ne? Ich hatte Bock, noch mal zu spielen, weil ich mit Pia damals nur 10 Stunden gespielt habe und wir es nicht komplett einmal durchgespielt haben. Deswegen wollte ich es auf jeden Fall noch einmal machen, aber ich habe jetzt, nachdem wir es jetzt einmal durchgespielt haben, keine Lust mehr, es noch mal zu spielen tatsächlich.
Ja, man ist eigentlich in so einer Endlosschleife gefangen.
Ja.
Was halt passiert, das Ende, man erlebt irgendein Ende, ohne es zu spoilern, das auch interessanten Text hat, interessante Prämissen bieten kann. Und danach fängt man halt gerade wieder wie neu an, nur dass verschiedene Sachen schon erlebt sind. Was man also macht ist, man muss sich erstmal ein bisschen bewegen. Wir haben gesagt, Bewegung geht träge über das Brett. Also hat man erstmal einen relativ trägen Moment. Das weiß man halt schon, bevor man wieder neu anfängt.
Vor allem, wenn man es so macht, wie wir es gemacht haben, dass wir im Start-Map-Teil alles schon erkundet haben. Das heißt, da, wenn wir es jetzt nochmal anfangen würden, wir müssten ja erstmal ein gutes Stück reisen, was ja locker schon mal 2 Runden dauert, bis man da ist.
Nee. Genau. Und mit dem einzigen Ziel, dass man gezielt auf ein anderes Ende hinarbeitet. Und ganz ehrlich, das kann doch nicht der Ernst des Spiels sein, dass das die Langzeitmotivation ist.
Es ist halt more of the same, ne? Das ist halt.
Ja, und es gibt halt, okay, ich muss die Einschränkung machen. Es gibt halt spezielle Karten, die man bekommt bei gewissen Ergebnissen. Jo, die bringen neue Regeln, die bringen vielleicht noch die ein oder andere Prämisse mit rein. Aber ganz ehrlich, es gibt keine wirkliche Charakterprogression, nur so eine Alibi-Progression. Alles, was ich erarbeitet habe während der Kampagne, ist mehr oder weniger weg. Ich fange wieder als Frischling an, auf gut Deutsch. Und dann frage ich mich, wofür mache ich das Ganze denn eigentlich?
Ja.
Um gerade noch mal dasselbe zu erleben und es gezielt anders zu machen, um einen anderen Ausgang zu haben, damit ich die Ausgänge sammle.
Ich glaube, auch hier haben sie halt wieder versucht, gut gemeint eine Mechanik reinzubringen, die eine langfristige Spielmotivation darlegt. Aber am Ende des Tages zieht die halt nicht, weil du halt trotzdem, ne, basierend auf den Punkten, die wir jetzt so ein bisschen auch zusammengefasst haben, trotzdem einfach keine Motivation hast, weiterzumachen. Also ich sage als Mann, aber es geht ja wirklich um uns, ne? Also ja. Will nochmal ganz klar hier betonen, dass das einfach unsere Meinung ist und das Spiel für uns dann einfach auch nichts ist, weil wir halt Vorlieben haben, was Spiele angeht. Muss ja nicht heißen, ne? Bitte, ihr habt jede Menge Spaß mit dem Spiel, ja.
Ja, und auch da wieder, es macht mich eigentlich sauer, weil ich die Quests erleben möchte. Ich möchte diese Stories, diese kleinen, erleben. Ich möchte wissen, wohin es mit verschiedenen Kulten geht oder was mit verschiedenen Geheimnissen passiert und so weiter. Das möchte ich ja eigentlich erleben, weil es auch so schön geschrieben ist. Du hast gesagt, 160 Seiten Questbuch, da steckt so viel drin. Und es schafft es trotzdem nicht, also ganz ehrlich, mit dem Ziel, dass ich dann wieder auf irgendein Ende mich hinarbeite, um mich irgendwie hinten raus ausbremse, damit ich nicht zu viele Totems sammle, damit ich ein anderes Ziel erreiche. Es ist so schade an der Stelle. Und es ärgert mich so ein bisschen. Und ich kann ja verstehen, also, und da bin ich direkt vielleicht, für wen ist das was? Also wer hier bei jedem Spiel immer diese 100% Vollständigkeit sammeln will, der kann sich in dem Ding verlieren, glaube ich. Der kann sich da wirklich verlieren, weil das dafür, da bietet es halt unglaubliche Volumen auch, was man machen kann.
Klar, also wenn man wirklich, wenn einem das Spaß macht, dann hat man hier wirklich auch ewig lang Freude dran, weil ich würde mal behaupten, du hast dich ja noch jetzt ein bisschen mehr damit beschäftigt, Lars, also mal locker 20 Kampagnendurchläufe, 15, 20?
Naja, 13 auf jeden Fall.
13, ja.
Und dann kann man mal gucken.
Aber 13 mal 20 Stunden im Idealfall, ne? Das sind ja dann 200 plus Stunden. Also
und wenn sich eine Gruppe gefunden hat, die an sowas Spaß hat, go for it, dann ist das großartigste Spiel, das ihr finden könnt.
Ja.
Oder?
Ich sehe es genauso, ja. Wie gesagt, für uns ist halt aus den genannten Gründen nichts, aber für die, die halt einfach Bock haben auf so ein Spiel, wo man wirklich eine coole Exploration hat, Open-World-Feeling bekommt und so ein bisschen aller Open-World-Spiel-Quests annimmt und da halt langfristig drauf Bock hat, mit den verschiedenen Abstrichen, die wir jetzt im Kampf und in den Charakteren gesehen haben, ist das Spiel definitiv für viele Leute was, denke ich.
Und dann ist es halt wirklich auch eine Art Spiel, die man nicht häufig erleben kann. Dann ist es halt auch wirklich was Besonderes. Weil davon gibt es halt echt nicht viel auf dem Markt.
Ja, das stimmt.
Hast du noch einen Punkt, den du ansprechen möchtest?
Also ich glaube, bei mir auf der Liste ist tatsächlich alles abgedeckt.
Bei mir nämlich auch.
Na gut, dann kommen wir jetzt mal zum Fazit. Lars, eine Spielbewertung von 8,2. Platz 59 auf Boardgame Geek. Haben die sich alle geirrt?
Ja, was heißt, die haben sich alle geirrt? Ich glaube, das Spiel macht halt vieles anders und das gefällt vielen. Ich glaube, das ist so einer der Punkte, den man nicht unter den Tisch fallen lassen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass Dinge, die uns stören, halt andere nicht so sehr stören, dass es die positiven Punkte negiert. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also wenn wir mal einfach ganz weit vorn anfangen, das Spiel, ich habe es mir mal extra aufgeschrieben, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, Ryan Lockhart, hat es mit seiner Frau entwickelt. Er hat die ganzen Quests mit seiner Frau geschrieben, selber. Und entwickelt die Questverzweigung. Und weil das nicht reicht, hat er halt auch alle Zeichnungen gezeichnet. Und was man einfach sagen muss, und das war einer unserer ersten Punkte, dieses Spiel ist wunderschön. Du siehst es und du denkst, geiles Spiel. Dann spielst du es und merkst, die Quests sind cool. Und dann ist die Frage, stören dich die Mechaniken, die uns stören, so sehr, dass das negiert wird. Und ich glaube, einfach bei vielen ist es nicht so. Mhm. Und wir hatten das Thema ja auch, als wir uns unterhalten haben, gerade, wir mochten es ja auch spielen. Es hat uns ja auch, während wir gespielt haben, also mir zumindest, hat es ja Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Das Problem, das ich halt habe, ist, als wir durch die Kampagne durch waren, ich hatte keinen Bock, nochmal anzufangen. Ich hatte einfach keine Lust, weiterzumachen. Und das ist eigentlich verheerend für so ein Spiel.
Und also das muss man definitiv sagen. Und man kann es nicht oft genug betonen, glaube ich. Das, eigentlich schade, dass wir jetzt erst im Fazit drauf kommen, aber Chapeau Ryan Lockett, was für eine krasse Leistung, ne? So ein Spiel. Das
ist Wahnsinn.
Komplett mit seiner Frau selbst zu designen, entwickeln, alle Texte zu schreiben. Chapeau. Ja, also wirklich krasse Leistung und das kann man eigentlich nicht genug honorieren und hat da wirklich ein super Spiel auf den Markt gebracht. Kann man nicht anders sagen. Wie du gesagt hast, ich sehe es auch so. Wir haben natürlich für uns als ne, so ein bisschen eher so Dungeon-Crawler-Lover einfach ein paar Schwächen identifiziert, die für uns halt einfach so gravierend sind, die wahrscheinlich einfach für einen Großteil der Brettspiel-Community einfach nicht so krass sind wie für uns einfach. Ne?
Ja, das wird es sein.
Und ich finde
auch, würde mich auch schlecht fühlen, wenn ich sie hier nicht ansprechen würde. Und ich hoffe, dass das halt auch alle verstehen. Also wir haben ja mal irgendwann gesagt, die Spiele, die wir hier besprechen, haben es ja geschafft, dass wir sie spielen. Das heißt, sie sind in einem gewissen Maß sind sie ja gut. Und dieses Spiel, es ist ja kein schlechtes Spiel. Das möchte ich an keiner Stelle gesagt haben. Aber es hat halt Mechaniken und ich kann sie nicht ansprechen, die mich wirklich stören und auch Punkte, die mich stören. Und es summiert sich bei mir so auf, dass ich sage, ich finde es nicht so gut. Ich finde, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde die 8-2 nicht gerechtfertigt, ich finde Platz 59 nicht gerechtfertigt. Aber ich bin halt nicht das Maß aller Dinge. Ich bin ja auch nur ein Spieler. Und im Grunde kann es ja allen egal sein, ob ich das Spiel mag oder nicht. Ich kann ja nur sagen, was mich stört und begründen, warum ich das so finde, wie ich es finde.
Ja, genau. Wir wollen ja auch einfach nur mit euch ein bisschen über das Spiel quatschen und ein bisschen unsere Meinung darlegen. Und es gab ja auch wirklich viele positive Sachen, die wir ja auch so versucht haben, ein bisschen rauszustellen. Ich denke, für mich wird es tatsächlich so sein, jetzt so zusammenfassend gesprochen, dass ich vielleicht sogar denke, dass das Spiel meine Sammlung irgendwie jetzt verlassen wird bald. Wir haben ja gesagt, man kriegt aktuell auch noch 100 Euro dafür gebraucht. Weil ich sehe jetzt schon, bei mir in den Kallax-Regalen wird es langsam platztechnisch eng. Und es kommen ja auch noch einige an Kickstartern dieses Jahr. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass es meine Sammlung verlassen wird. Eben vor allem aus den benannten Gründen. Ne? Es ist irgendwie für uns oder für mich im Speziellen war es einfach wenig motivierend. Wir haben schon gesagt, träge und zäh teilweise. Und es hat halt auch einfach für mich nicht diesen Spannungsbogen, den selbst ein Eldritch, und da haben wir ja auch relativ negativ drüber gesprochen das letzte Mal, selbst ein Eldritch hat für mich einen Spannungsbogen, dass das halt irgendwann eskaliert, was ich super geil finde. Und hier ist es halt wirklich so, du spielst halt so ein bisschen vor dich hin und es ist halt sehr spannungsarm und für mich halt dadurch halt einfach nicht wirklich motivierend.
Es eskaliert halt hinten raus auch ein bisschen, aber dann halt wieder so ein bisschen übertrieben, einfach um das Element drin zu haben, gefühlt. Also ich möchte dem Ryan Lockett da auch nicht Unrecht tun. Es ist, wie gesagt, er hat ja einen wahnsinnigen Erfolg. Wir können es ja nicht negieren. Es hat Platz 59 und eine 8-2. Das ist eine riesige Fangemeinde und die werden ihren Grund haben, dass sie das Spiel mögen.
Ich gönne es auch allen, die damit Spaß haben, ja, auf jeden Fall. Also für mich, so nochmal zusammengefasst, habe ich mir jetzt so als Statement aufgeschrieben, für mich ist es eigentlich wirklich nur so eine Art Ressourcen- und Marker hin und her geschiebe und ja, Geschichten vorlesen. Ja. Also das ist so im Prinzip das, was das Spiel ist. Dazu kommt ein Kampf, über den haben wir ja auch ausführlich gesprochen, der einfach, ich will gar nicht mehr drüber reden, einfach zu fiddelig ist und zu kompliziert. Und ja, dementsprechend wird es vermutlich meine Sammlung verlassen. Was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, ist, dass es ja eine Möglichkeit gibt, auch verschiedene Spielmodi zu spielen. Das wiederum finde ich ganz gut. Aber auch da haben sie meiner Meinung nach ein bisschen was an Potenzial verpasst, weil es gibt ja diesen Modus normal und brutal, glaube ich, heißt es. Wo du quasi, wenn du normal spielst, irgendwie fünfmal mit deiner Crew sterben kannst und wieder am Start kommst. Und wenn du brutal spielst, musst du immer wieder komplett alles resetten. Mhm. Ja, finde ich für mich halt auch keine gute Möglichkeit oder charmante Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad des Spiels abzuändern, ehrlich gesagt. Ja.
Nee, es hat halt eine gewisse Konsequenz dann. Okay, das mag auch dem einen oder anderen gefallen und kann halt dann auch eine gewisse Langzeitmotivation wahrscheinlich eher erzeugen, weil man es halt nicht in Anführungsstrichen mal schnell durchgespielt hat, die Kampagne, und dann auf die Suche nach dem nächsten Ausgang geht, sondern weil man halt schon jederzeit mit dieser Angst lebt, die ja auch diese Lovecraft-Games, die wir besprochen haben, die ich da ja auch mochte, dass du halt immer mit einer gewissen Angst in Kämpfe gehst, weil du eine Niederlage halt wahnsinnige Konsequenzen hat. Aber das ändert halt den Teil des Spiels und für mich nicht den Schwierigkeitsgrad. Das würde es mir halt nerviger machen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das stimmt. Ja, und vielleicht noch mal zum Abschluss noch mal ein paar positive Sätze. Wie gesagt, also was mir wirklich gut gefallen hat, ist schon diese Prämisse Open World. Man kann irgendwie machen, was man will. Man hat schon viele Möglichkeiten zu erkunden und Sachen zu erleben. Und auch, es ist wirklich relativ schnell auf den Tisch gebracht. Wenn jemand schon erfahren ist in dem Spiel, dann kann man, denke ich, auch Einsteiger ganz gut ins Spiel holen. Und es ist wirklich auch charmant in der Art und Weise, wie man das Spiel speichern kann. Also da liefert es schon wirklich auch viele Vorteile. Ich glaube, das ist das, was viele Leute auch lieben einfach an dem Spiel, dass man eben die Möglichkeit hat, schnell auf den Tisch zu bringen, vielleicht Einsteiger so ein bisschen ranführt und dann eben auch das Spiel jederzeit auch unterbrechen kann, um wieder neu auf den Tisch zu bringen.
Ja, und wenn man Spaß dran hat, hat man halt ein Spiel, was einem unglaublich viel Spielzeit bringt. Also das darf man halt nicht unter den Tisch fallen lassen. Es ist halt kein Spiel, wo man sagt, ah ja, so 100 Stunden und dann hast du ja eigentlich schon einen großen Brecher. Nee, wir reden hier von einer ganz anderen Hausnummer an Spielzeit, die du in dem Spiel verbringen kannst.
Ja.
Also wenn dir das gefällt, ist das halt überragend. Und damit sind wir am Ende. Das war unsere Folge über, ja, schlafende Götter. Ich habe zwischendurch fast ein schlechtes Gewissen gehabt, weil es sehr sich dem Verriss nähert, aber ich hoffe, dass es die Leute und unsere Zuhörer halt richtig einzuordnen wissen und dass sie ja so mittlerweile so ein bisschen verstanden haben, wie wir die Dinge meinen und dass sie dem folgen können.
Ja, wir versuchen auch ja einfach nur ehrlich zu sein, ne? Also wir sind jetzt nicht die Leute, die jetzt ein Spiel schönreden, nur weil es auf Boardgame gut bewertet ist. Da wird es Spiele geben, die schlechtere Bewertungen haben, die wir vielleicht besser finden. Einfach unsere subjektive Wahrnehmung und freuen uns natürlich, wenn euch das Spiel gefällt. Ne?
Genau. Und ja, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ja auf den gängigen Plattformen folgt, sei es auf Spotify, sei es über Podcast Addict, sei es auf Apple Podcasts, sei es auf YouTube selbst, kann man uns ja erreichen. Und wir freuen uns selbstverständlich auch über jegliches Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr uns Sterne gebt, wenn ihr uns E-Mails schreibt, wenn ihr uns auf Instagram kontaktiert. Und wie ihr das macht, das ist via E-Mail könnt ihr uns ganz einfach erreichen über koopkartell als ein Wort @gmx.de oder auf Instagram auf koop.kartell. Und ja.
Ja, vielleicht wirklich auch von mir nochmal der Hinweis, wir freuen uns wirklich über jeden Austausch, den wir mit euch und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern haben. Also bitte zögert nicht, uns zu kontaktieren. Wir haben ja auch schon gesagt, wir versuchen jedes Feedback, was wir kriegen, auch irgendwie mit einzuarbeiten. Das ist für uns ein Leidenschaftsprojekt. Also bitte zögert nicht, da mit uns in den Austausch zu treten, ob auf Insta oder auf über die E-Mail-Adresse. Und ja, uns fehlen noch so ein paar Bewertungen und Kommentare auf Apple Podcasts und auch Spotify. Wir freuen uns dann natürlich, wenn ihr uns dahingehend unterstützt, dass unser Podcast noch ein bisschen mehr Reichweite bekommt. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir durch und ja, freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge. Wünschen euch noch einen schönen Tag und sagen Goodbye, bis zum nächsten Mal, euer Koop-Kartell.